Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe heute einen Mann zu Gast, der, hat tatsächlich jemand gesagt, so etwas wie die Angela Merkel der Hamburger Wirtschaft ist. Und das ist, ja, wenn Sie das gesehen, das ist gar nicht böse gemeint, denn kurz nachdem Angela Merkel Bundeskanzlerin geworden ist, wurde Harald Vogelsang Chef der Hamburger Sparkasse. Also so ein Jahr später ungefähr, glaube ich. Ne? Und er wird es auch noch ein paar Jahre bleiben. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Ich freue mich auf ein Gespräch mit einem Mann, der eine Firma leitet. Und das finde ich immer wieder faszinierend, die sich selbst gehört. Die sich selbst gehört. Und darüber müssen wir sprechen. Und bei der wie viele Hamburger und Hamburgerinnen Kunden sind?
Also rund 1,5 Millionen. Kleines bisschen mehr.
Dann sind irgendwie, was machen die anderen 300.000?
Naja, wir haben ja 1,9 Millionen und genau genommen sind es ja nicht nur Hamburgerinnen und Hamburger, sondern wir sind auch im Umland hier unterwegs. Insofern, wenn man das auf rein Hamburger bezieht, sind es etwas weniger, aber deutlich über 1 Million ist es immer noch.
Das ist eine irre Zahl, ne?
Ja, das ist eine ganz, ganz tolle Zahl, finde ich auch, vor der ich auch immer großen Respekt habe, die ja über mehr als 190 Jahre entstanden ist. Also das ist ja nicht von heute auf morgen. Wir sind kein Start-up-Unternehmen, sondern wir sind ein uraltes Unternehmen, eine Hamburgensie, kann man auch sagen, seit 1827. Und so entsteht es eben.
Gibt es welche, die seit 18, also die leben natürlich nicht mehr, aber gibt es Familien, die seit 1827 Kunden der Haspa sind, die jetzt in, ich weiß nicht, wie viel der Generation dann immer noch und noch die alten Zinsbindungen haben? Nein. Also gibt es da welche, die, wo man das so lange nachvollziehen kann? Familien, die so lange dabei bleiben?
Also ganz gut nachvollziehen lässt sich das nicht, weil es dazwischen ja Weltkriege und alles Stimmt. mögliche, Währungsreform etc. alles gegeben hat. Aber wir haben noch Kunden, die verwandtschaftliche Beziehungen haben zu dem Gründer der Haspa, Amandus Abendroth. Und da vermute ich mal, dass das Band nie abgerissen ist zwischendurch. Sondern gibt es andere Kunden, so wie meine Familie väterlicherseits. Da bin ich jetzt auch schon die vierte Generation okay. Haspa-Kunde, von der wir wissen.
Und da haben wir schon mal was gelernt. Abendroth, alle die im Abendroth, heißt der Abendroth oder Abendroth-Weg?
Der heißt Abendroth-Weg.
Weg, ne? Ja. Das ist benannt nach dem Haspa-Gründer. Sie selbst sind der wievielte Sprecher der Haspa, der wievielte Chef der Haspa?
Ja, ich bin der dritte Sprecher der Haspa, ja. Weil wir erst seitdem mein Vorvorgänger ins Amt kam, diese Rolle des Sprechers haben und einen Vorstand haben. Davor gab es ein Direktorium, aber es gab natürlich immer Chefs an der Spitze. Ich kann Ihnen ehrlich gesagt nicht sagen, wie viele das sind, weil die haben wir noch nie durchgezählt.
Tatsächlich nicht.
Na, es gibt eine Ahnengalerie bei uns in dem sogenannten Verwaltungsratszimmer. Da sind alle Präsides verewigt, von einem Abendroth angefangen. Und das füllt eine ganze lange Wand.
Können Sie die auch? Ich kann ja alle meine Vorgänger als Abendblatt-Chefredakteur aufzählen. Können Sie das auch?
Nein.
Also nicht, gar nicht.
Nein, kann ich nicht. Also ich kann sie aufzählen in der Rolle als Sprecher. Das ist aber sehr einfach. Das ist
wenn es nur drei sind.
Mein Vorgänger gewesen, Dr. Karl-Joachim Dreyer. Und davor Peter Mehlmann, der leider inzwischen verstorben ist. Aber das beschreibt dann auch schon den größten Teil der Nachkriegshistorie, weil wir bislang immer sehr lange Amtszeiten haben.
Das habe ich auch. Ich guckte dann mal bei mir, wie lange die so der Abendblatt-Chefredakteur amtiert, so im Schnitt 7,7 Jahre. So, der Haspa-Chef, da kommen wir in zweistelligen Bereich, ne?
Ja, da können Sie noch 10 Jahre drauflegen.
Ne? Tatsächlich. Mhm. Also 17 Jahre. Bei Ihnen ist es also auch fest. Die Frage ist, wenn man einmal Haspa-Chef ist, dann ist man das auch automatisch bis zum Ruhestand oder hat sich das jetzt in den letzten Jahrzehnten so ergeben?
Nein, das hat sich so ergeben. Automatisch ist das überhaupt nicht. Wir haben ja als Vorstände 5 Jahresverträge. Mhm. Das beginnt als erstes mit einem 3-Jahres-Vertrag und danach werden dann 5 Jahresverträge draus, wenn man halbwegs ordentlichen Job macht und alle der Meinung sind, das passt so. Also alle sind dann insbesondere die Verwaltungsrats- und Aufsichtsratsmitglieder, aber auch die Vorstandskollegen. Und dann gibt es immer wieder daran anschließende 5-Jahres-Verträge. Ein Automatismus ist da überhaupt nicht dabei.
Und das ist auch gut so. Und gibt es eine Altersgrenze? Gibt es auch?
Eine Altersgrenze gibt es. Die ist final bei 67.
Okay.
Zurzeit, also gesetzliches Rentenalter, so ja, wie wir es für die Mitarbeiter auch haben.
Sie haben es gerade angesprochen, ich habe mir mal geguckt, alle CEOs, also in ähnlichen Positionen wie Sie es sind, je länger jemand in einem Amt ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er noch länger in dem Amt bleibt. Verstehen Sie, was ich meine? Also wenn jemand geht an so einer Stelle, dann geht er in den ersten 3 Jahren oder vielleicht in den ersten 5 Jahren. Wenn er aber erstmal eine Zeit geschafft hat und je länger er dann da ist, desto unwahrscheinlicher wird es, dass man sich von ihm trennt. Ein gutes Beispiel ist Matthias Döpfner, der Vorstandsvorsitzende von Axel Springer, wo damals, als der mit Anfang 40 CEO wurde, alle gesagt haben, Unsinn, der jetzt bald 20 Jahre dabei ist. Kann man das sagen, wenn man, je länger man dabei ist, wäre für mich auch eine beruhigende Nachricht, je länger man dabei ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man noch länger dabei sein wird?
Ja, ich glaube, da kann ich Sie beruhigen. Das ist auch das, was ich so wahrnehme.
Okay.
Ja, es ist so ein bisschen ähnlich wie bei der Lebenserwartung, nicht? Je älter man ist, umso mehr Jahre hat man noch hinten dran. Aber hier hat es ja auch ein bisschen was damit zu tun, das nicht nur abzusitzen, sondern was zu leisten.
Genau.
Und wenn man es schafft, seine Erfahrung einzubringen und gleichzeitig aber auch mit der Zeit zu gehen und vor allen Dingen gute junge Leute nachzuziehen und denen dann einen guten Weg bereitet, dann kann man das ja kombinieren. Den Antrieb der jungen Leute mit der eigenen Erfahrung, Wege freimachen, Steine aus dem Weg räumen und dann wird daraus insgesamt ja ein gutes Team.
Stichwort mit der Zeit gehen. Das ist ja eine interessante Entwicklung. Als wir uns kennenlernten, hatten Sie eine Krawatte an und ich hatte eine Krawatte an.
So, was waren das noch für Zeiten?
Völlig irre, kann man sich heute gar nicht vorstellen. Und ich musste so lachen. Also das war wie klar. Ne? Also dann mit der Zeit, ich habe dann die Krawatte weggelassen und Sie hatten die immer an. Und nun beim Neujahrsempfang dieses Jahr, beim Abendblatt Neujahrsempfang, Anfang Februar, mit 1000 Mal Händeschütteln, mit 1000 Leuten auf engstem Raum, man kann sich gar nicht mehr vorstellen. Da kamen Sie dann mir entgegen und ich hatte die Krawatte und Sie hatten keine mehr. Und irgendwie, wenn man heute in die Hasper geht, guckt man die Leute an und sagt irgendwie, ups, die sehen ja auf einmal aus wie ganz normale Menschen. Also sehr unterschiedlich gekleidet und so. War das eigentlich so einer der größten Kulturbrüche in der Bank und mit allem, was dann danach gekommen ist?
Na, der größte Kulturbruch ist es nicht, aber es war ein Aufbruch und ein Signal, ein sehr augenfälliges Signal. Mhm. Ist ja auch weithin wahrgenommen worden. Ausgerechnet im konservativen Hamburg bei der konservativen Sparkasse nehmen die jetzt die Krawatten ab. Tatsächlich war es deutlich mehr, weil wir gesagt haben, wir ändern einfach generell die Anforderungen an die Bekleidung. Die Krawatte war ja nur so das äußere Aushängeschild sozusagen. Es muss bei uns keiner mehr im Anzug kommen und die meisten tun das auch nicht mehr. Wer das weiterhin möchte, der kann auch das gerne tun. Das passt dann authentisch zu ihm oder es passt auch zu seinen Kunden am besten. Aber diese Freiheit zu ermöglichen, war schon ein gutes Signal. Kulturwandel geht aber weit darüber hinaus, das ganze hierarchische Gedöns abzuschaffen und eher umzudrehen und sagen, lass doch die Mitarbeiter, die am dichtesten am Kunden dran sind, mit ihren guten Ideen viel mehr nach vorne und viel mehr zur Geltung kommen. Und wir stellen uns in die andere Reihe und gucken mal, wo wir die großen Linien beachten müssen oder wo wir Mitarbeitern Freiräume schaffen müssen, wo wir ihnen auch Hindernisse aus dem Weg räumen. Das ist der Kulturwandel, den wir wollen, hin auch zu einer Agilität, zu einer ganz anderen Form von Führung. Aber es ist schon so, das hat mich auch überrascht, muss ich sagen, hatte ich so nicht erwartet, dass alleine dieses Bekleidungssignal auch in den Köpfen was freigesetzt hat.
Das ist so ein bisschen das Sein bestimmt das Bewusstsein. Also das ist eine äußere. Aber was ist da noch passiert? Sie sagen, das ganze hierarchische Gedöns muss weg. Was heißt das? Der Vorstand hat keinen Fahrer mehr, der Vorstand hat keine Fahrzeuge mehr, der Vorstand hat keine eigenen Büros mehr, man wird nicht mehr gesiezt. Was ist da passiert bei der Hasper?
Ja,
was passiert oder was passiert gerade bei der Hasper?
Ja, da passiert viel. Also das Du ist inzwischen sehr gängig. Ich habe das auch mal übers Hamburger Abendblatt. Ich kann auch sagen, warum, jedem Mitarbeiter angeboten in einem Interview. Ich habe das deshalb über diesen Weg gewählt, weil ich nicht gerne unsere Mitarbeiter zwingen wollte.
Stimmt.
Oder in eine Verlegenheit bringen wollte.
Und was machen die Mitarbeiter im Fahrstuhl? Mensch, Harald, grüß dich.
Ja,
machen die das? Ja, okay.
Ja, einige fragen auch, ob das okay wäre. Ich sage, ich freue mich drüber, aber ich will es niemandem aufdrängen. Und inzwischen muss ich auch allen Mitarbeitern, die mich fragen oder mir einfach selber das Du anbieten oder wo es umgekehrt ist, muss ich hinterher nochmal um Entschuldigung bitten, falls ich es doch nochmal vergessen habe.
Okay.
Weil zurzeit der Stand so ist, dass ungefähr die Hälfte mit mir per Du ist und die andere nicht.
Okay.
Und weil über 4000 Mitarbeitern kann
Aber auch der Auszubildende kommt und dann ist gleich Du.
Ja. Also gerade mit den Auszubildenden. Okay. Es ist auch so, das ist ganz, ganz witzig gewesen. Wir hatten einen Führungskräfte-Workshop, zu dem wir Auszubildende eingeladen hatten. Zum ersten Mal. Mhm. Und das war richtig super. Da kam auf einmal Dynamik rein in die ganze Runde. Weil diese jungen Menschen, die Auszubildenden, die haben ja noch keine Scheu. Die haben nicht irgendwie schon hierarchische Verbogenheiten oder haben schon mal gehört, man sollte das sagen, was der Chef gerne hören möchte oder sowas. Davon sind die völlig frei. Die machen einfach ihren Mund auf und sagen, was sie denken. Und das hat uns richtig beflügelt und belebt. Und der Jüngste in der Runde mit 17, hat sich einfach hingesetzt und gesagt, er wollte mal einen Vorschlag machen. Und hat dann gesagt, wir sollten doch mal die Bekleidung ändern. Also in seiner Filiale würde am Tag vielleicht ein Kunde mit Anzug reinkommen, absolut, alle anderen nicht. Der Polizist kommt in Uniform, andere mit einem Blaumann oder die Mütter, so wie sie ihr Kind zur Schule gebracht haben und so weiter. Und nur sie würden da immer mit Anzug und Krawatte stehen. So, und dann haben sich alle angeguckt und haben gesagt, ja, was machen wir jetzt? Und dann haben wir zum Glück ausnahmsweise mal keinen Fehler gemacht als Forscher, sondern haben gesagt, wer hat denn Lust daran mitzuarbeiten? Wir arbeiten das jetzt mal aus. Und das ist super gelungen. Das hat nur ganz wenige Tage gedauert. Dann ist das pilotiert worden. Das Echo war ganz positiv. Und daraufhin haben wir es eingeführt. Mhm. Und seitdem fühlen wir uns alle damit sehr, sehr wohl. Ja, und das andere sind neben dem Du dann auch die Themen wie, lass einfach jetzt mal in den Projekten die jungen Leute nach vorne. In den Vorstandsrunden stellen die auch selber ihre Themen vor und da kommt nicht mehr der Chef und stellt das alles nur vor.
Okay.
Wir haben tatsächlich auch jetzt gerade unsere Fahrer, die bisher jedem einzelnen Vorstandsmitglied zugeordnet waren, abgeschafft und die machen jetzt andere Dinge.
Okay.
Und wenn, dann bedienen sie uns nur noch viel kleineren Pool heraus. Es gibt noch Autos, allerdings benutze ich das zurzeit gar nicht, weil ich seit März ausnahmslos mit dem Fahrrad gekommen bin.
Tatsächlich?
Und das ist...
Du bist eine ganz schön lange... Wir sagen, wir nicht verraten, wo Sie wohnen, aber Sie wohnen nicht direkt in der City.
Nee, das kann man nicht
als... Wie viele Kilometer fahren Sie am Tag?
Jede Strecke 16, also ein bisschen über 30 hin und zurück, wow. So 32.
E-Bike oder echtes Fahrrad?
Ich habe...
E-Bike aber noch nie angeschaltet.
Also wenn wir ganz genau sind, ein Pedelec.
Okay.
Weil das sind die E-Bikes, sind ja die mit Nummernschild.
Genau.
Das habe ich nicht, sondern ich habe dieses Pedelec, was die meisten ja auch immer als E-Bike bezeichnen. Das habe ich immer auf der Eco-Stufe. Und da ich meistens es schaffe, so über 25 Stundenkilometer zu fahren, wow, wo das ja ausgeschaltet ist, ist dann die Unterstützung weg. Aber es gibt Tage, da kommt einem morgens der Ostwind entgegen und abends der Westwind stramm entgegen. Und dann ist es ganz hilfreich, wenn man auf dieser niedrigsten Stufe ein bisschen Unterstützung hat.
Aber das muss man sich mal sagen, das klingt jetzt so, das klingt jetzt irgendwie lapidar, aber wenn man sich mal nochmal 20 oder 25 Jahre zurück beamen würde und würde sagen, der Chef der Haspa duzt sich mit Auszubildenden, trägt keine Krawatte und fährt mit dem Fahrrad, wahrscheinlich noch mit Helm, in die Firma, dahin einmal da und sagst, mal, hast du sie noch alle, oder? Damals?
Ja, April, irgendwas hätte man da damals gesagt, ja. Ist so.
Also es ist schon irgendwie, das tatsächlich, das klingt immer alles so, es klingt immer auch bei uns hier, klingt immer alles so irgendwie fast selbstverständlich, aber ist es natürlich erst seit kurzer Zeit. Durch Homeoffice, haben Sie auch viel im Homeoffice gearbeitet? Ja, eine ganze Zeit lang wahrscheinlich.
Ja, ich habe 2 Wochen im Homeoffice gearbeitet nach dem Skiurlaub, weil wir gerade in Österreich waren, nicht in Ischgl, sondern im Ötztal. Da ist auch nichts passiert. Wir haben auch niemanden getroffen, der infiziert war. Aber trotzdem haben wir uns an die Regeln natürlich gehalten und dann 2 Wochen von zu Hause alles gemacht. Und nette Nachbarn haben uns Essen gebracht. Und
ach, Sie sind richtig drin?
Wir sind konsequent komplett drin gewesen.
Weil musste man das dann damals schon? Nein, wenn man nicht aus dem klassischen Risikogebiet kam?
Ja, also es war die Empfehlung, aber wir haben die Regel in der HASPA so aufgestellt auch.
Und
dann muss ich mich als Erster dran halten.
Wie haben Sie das überhaupt gemacht? Weil ich habe es ja hier gesehen, also bevor die Ferien losgingen, hatte ich schon ein ungutes Gefühl, habe dann gesagt, holt mal die Homeoffice-Pläne raus. Und dann sagt einer, wir haben keine. Und dann haben wir ja schnell 150 Leute in Homeoffice, ist was anderes als 4.000. Hm. Waren die eine Zeit lang tatsächlich alle im Homeoffice?
Nein, die waren nicht alle im Homeoffice. Es war in etwa die Hälfte im Homeoffice. Na, weniger als die Hälfte, muss ich sagen. Das liegt ja daran, dass wir uns, und das war tatsächlich eine besondere Entscheidung, weil wir die einzigen waren, die das so gemacht haben unter den Banken. Hm. Wir haben uns entschieden, alle Haspa-Filialen offen zu halten. Weil wir gesagt haben, in der Not müssen wir doch als Nachbarn jetzt erst recht für unsere Kunden da sein.
Absolut.
Wenn wir uns ausgerechnet jetzt zurückziehen, dann bedeutet das ja, die jüngeren Menschen können Online-Banking machen, aber diejenigen, die älter sind oder nicht beweglich sind, nicht mobil sind, können das eben nicht. Und wir hätten ausgerechnet diese Bevölkerungsgruppe, die sowieso am gefährdetsten war und die am meisten unter Corona gelitten hat, die hätten wir auch noch gezwungen, weit durch Hamburg zu fahren, um irgendwo zu einer der letzten Hasper-Filialen zu kommen. Das wollten wir nicht. Insofern haben ja unsere 2000 Menschen, die im Fernnetz arbeiten, alle einen riesen Job gemacht, für die ich sie auch sehr bewundert habe. Die sind morgens aus der Tür, wo viele andere gesagt haben, möchte ich nicht.
Klar.
Sind in
die hatten Kontakte?
Ne? Ja, so, sind in die Hasper gekommen, haben sich dort wie die Kollegen in Apotheken oder Krankenhäusern oder den Supermärkten, war eigentlich immer der beste Vergleich, auch dem Gefahren ausgesetzt. Wir haben so viel Schutzmaßnahmen wie möglich herbeigeschafft, aber trotzdem ist es natürlich was anderes, als zu Hause zu bleiben. Und haben da ihre Frau und ihren Mann gestanden, haben auch viel positives Echo bekommen. Ging ja bei uns auch darum, dass man Bargeld bekommen kann, dass man an seine Schließfächer ran kann.
Und die Leute hatten viele Fragen, ne? Ich meine, wahrscheinlich viele Firmenkunden hatten unglaublich viele Fragen. Leute, die in Kurzarbeitergeld waren, da ging es um, wie gehen meine Kredite weiter? Ich weiß, wir haben relativ schnell nach Beginn der Krise berichtet, dass ein paar tausend Leute erstmal ihre Kredite bei Ihnen gestundet haben.
Ja, das haben wir auch gemacht.
Ja.
Also wir haben neben den 2000 im Fialnetz, die im Einsatz waren, haben wir auch 1000 Menschen in der Spitze gehabt, die nur Firmenkunden von klein bis groß betreut haben, um die Hilfsprogramme durchzuleiten, um selber Hilfen bereitzustellen, Stundungen zu machen, Moratorien und so weiter.
Sind das eigentlich alles, habe ich mich immer damals gefragt, ist das für die, ich sag, sind die Banken jetzt eigentlich sowas Gewinner der Krise? Nee, sie nicht viel Geld, da konnten sie nicht viel Geld mit verdienen, ne? Mit diesem Durchleiten der Krediten, KfW-Kredite etc.
Nein, das hat natürlich mehr Geld an Aufwand gekostet und entweder haben wir gar nichts dran verdient oder ganz marginal. Mhm. Das war auch okay so. Das haben wir auch in Gesprächen mit dem Finanzsenator hier oder auch mit dem Finanzministerium in Berlin immer gesagt, wir wollen daran nichts verdienen, wir sollten daran auch nichts verdienen, wir wollen nur, dass die Gelder so schnell wie möglich durchgeleitet werden. Und wir waren mit involviert in der Frage, wie macht man denn die Hilfsprogramme am besten, damit sie auch wirklich helfen, damit das schnell geht. Wo können wir durch Prozesse unterstützen? Wie sollte man das zuschneiden, damit es auch da ankommt, wo es hingehört? Welche Gruppen sind als erste am bedürftigsten? Da haben wir sehr gerne überall mit Rat und Tat zur Seite gestanden, weil wir doch alle zusammen das Interesse hatten. Und eigentlich, finde ich, müssen wir es auch heute noch haben, dass wir so gut wie möglich durchkommen. Also ich kann mich über jeden ärgern, der heute kritisiert, dass man das alles hätte anders machen müssen. Wenn diejenigen gleichzeitig in Berlin im Kanzleramt oder im Parlament... Gut,
Stand heute wüsste man, aber das ist natürlich immer einfacher, im Nachhinein zu sagen.
So, genau. Das ist Wohlfall, jetzt zu sagen, man hätte es noch besser machen können. Das musste in Tagen passieren. Und es ist doch in einer einzigartigen Gemeinschaft gelungen, Milliarden bereitzustellen an Hilfen, die auch zum Teil ja blitzfix ausgezahlt waren.
Wenn Sie so sagen, wenn Sie so eine Bilanz, jetzt so eine Zwischenbilanz ziehen müssen, finanzielle Hilfen für Hamburg Unternehmen und eine Note geben müssen oder eine Bewertung geben müssen, wie gut ist das gelaufen? Wie schnell ist das Geld angekommen? Hat es die richtigen zur richtigen Zeit erreicht?
Also unter den Bedingungen, die wir hatten, würde ich sagen eine 2+.
Okay.
Eindeutig, cool.
Haben Sie Kurzarbeit beantragt?
Wir hatten das gemacht für 2 Monate für einen Teil der Mitarbeiter, weil eben effektiv auch eine ganze Menge Arbeit weggefallen ist. Und waren auch froh, dass es nach 2 Monaten nicht mehr notwendig war.
Genau, jetzt arbeiten wieder alle ganz normal.
Ja, jetzt arbeiten ganz normal in Anführungsstrichen, weil doch noch eine ganze Reihe in mobilem Arbeiten sind.
Also aber das ist ja die nächste Frage. Für mich ist jetzt mobiles Arbeiten normal. Also ich bin mir, darf ich das sagen, fürs Abendblatt sicher, dass wir nicht annähernd zu dem zurückkehren werden, was wir vorher gemacht haben, sondern dass dieses mobile Arbeiten hat ja unglaubliche Chancen. Mhm. Also ich sehe in strahlende Gesichter von Kollegen, die keine langen Anreisen haben. Ich sehe in strahlende Gesichter von Kollegen, die an dem Ort ihrer Reportage den Text gleich schreiben können. Wir haben dieses ganze Thema mich zu laut im Großraumbüro, so Luftfeuchtigkeit, hast du nicht gesehen und so. Und mein Gefühl ist, wir müssen künftig daran entscheiden, wer ist wo am produktivsten. Und wenn jemand am produktivsten im Homeoffice ist, ist allerdings tatsächlich, sagen mir dann viele andere, ist vielleicht auch eine Sondersituation bei Reportern, die sowieso immer unterwegs sind und wo es dann egal ist, wo sie sitzen. Im Filialnetz kann man nicht sagen, mach du jetzt mal Homeoffice.
Ja, genau. Also das hängt eben so ein bisschen vom Geschäftsmodell ab. Bei uns ist der größte Teil der Mitarbeiter ja im Filialnetz eingesetzt. Da geht das nicht. Bei den Firmenkundenbetreuern geht das schon eher, die ja viel zu den Kunden auch hinausfahren. Genau. Die können den Rest aus dem Homeoffice machen. Und in den zentralen Bereichen geht auch sehr viel mobil, wird auch gemacht. Wir müssen nur darauf achten in unserer Kultur, dass wir uns zum einen häufig genug mal wieder sehen, damit noch ein Teamgedanke da bleibt. Wenn man sich über 24 Monate nicht mehr gesehen hat, dann bricht da was weg, glaube ich. Und zum anderen...
So ein bisschen Neid muss natürlich, dass die einen können es und die anderen können es nicht.
Ja, das ist bei uns eben auch das Thema, wollte ich gerade sagen. Weil wenn 2000 Menschen im Fialnetz arbeiten, dann haben die auch einen Blick darauf, wie die anderen das so tun.
Genau.
Und das muss zueinander passen. Aber wir werden nie wieder den 100% Anteil aus dem Büro haben. Da bin ich auch ganz sicher. Das wird sich irgendwie für alle, die können, auf dem 50% oder 60% Level, glaube ich, einpendeln von mobilen Arbeiten und mal stationär arbeiten.
Ist das freiwillig? Kann jeder das für sich selber entscheiden, wie er arbeiten möchte?
Also, das ist im Moment freiwillig.
Okay.
Und wir werden mal sehen, ob das mit einer kompletten Freiwilligkeit passt oder ob man irgendwo so ein paar Leitplanken haben muss, dass man sagt, also wir wollen gar nicht, dass jeder zu 100% da ist. Mhm. Sie sollten auch mal mobil arbeiten, um die Möglichkeiten auszuschöpfen. Und umgekehrt ist es vielleicht auch nicht gut, wenn die Menschen für sich entscheiden, ich komme nie mehr in die Haspa. Nee. Also wahrscheinlich werden wir da ein paar sehr einfache Spielregeln über die nächsten 2-3 Jahre entwickeln. Aber das müssen wir jetzt zusammen lernen.
Wissen Sie eigentlich, wie Osteoporose entsteht? Und dass es nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer relevant ist. Und wenn man es erst einmal hat, man den Prozess zwar stoppen kann, aber nur bedingt heilen. Darum ist das Thema Früherkennung so wichtig. Über dieses Thema spreche ich in dem Gesundheitspodcast Forever Young vom Lanzerhof. Mein Name ist Nils Behrens und ich treffe jede Woche einen anderen Experten. Es geht aber immer darum, ein gesünderes und glücklicheres Leben zu führen. Sie finden Forever Young überall dort, wo es Podcasts gibt. Und jetzt geht's weiter mit Entscheider treffen Heider.
Wir hatten ja am Anfang beim Abendblatt, gab es oder in der gesamten Funke-Welt, das Hamburg Abendblatt gehört ja zum Funke-Mediengruppe, gab es 4 Corona-positive Fälle, 3 davon in der Redaktion des Hamburger Abendblatts. Haben Sie einen Überblick, wie viel richtige Corona-Erkrankung es unter den 4.000 Mitarbeitern der Haspa gab?
Ja, bis heute 14 oder 15 Fälle.
Okay, ist nicht viel.
Das ist wirklich nicht viel und aktuell gar keine.
Zum okay. Glück. Wie wird das aber, die müssen sich melden, das wird dann gemonitort, wird dann geguckt, okay.
Genau. Und die Erkrankungen, die eingetreten sind in diesen Fällen, waren alle ausschließlich durch Infektionen außerhalb der Haspa. Also alles aus dem privaten Kreis entstanden.
Okay.
Durch Kinder, durch Bekannte.
Wie sind auch immer. Gar nicht in die Haspa reingetragen worden.
Nee. Nein, wir hatten einen Fall, wo ein externer Mitarbeiter, das war ganz zu Beginn, in die Haspa gekommen ist. Damals waren alle noch nicht ganz so firm und dann hat man hinterher festgestellt, er war infiziert. Dann mussten alle, die drumherum Kontakt hatten, das waren so 15 Leute, die mussten dann auch in Quarantäne. Hat sich aber niemand angesteckt. Inzwischen ist das sehr gut eingespielt.
Wir sitzen hier in einem Podcaststudio mit den berühmten Spuckschutzwänden. Die haben Sie bei sich auch alle. Was hat die Haspa bezahlt? Können Sie das sagen? Ungefähr für alle Corona-Schutzmaßnahmen in Filialen, in Büros, das sind ja wahrscheinlich Summen, die jetzt nicht im fünfstelligen Bereich liegen.
Nee, das geht jetzt inzwischen in den siebenstelligen Bereich. Okay. Das wird jetzt gerade aktuell, weil wir nochmal wieder Masken nachbestellen, weil wir auch nochmal andere Desinfektionssäulen bestellen, geht das über die Millionen auf jeden Fall hinaus.
Wahnsinn. Wie kamen wir jetzt auf diese, wie wir sind abgekommen von Ihnen? Ich habe noch zwei, drei Fragen, die ich noch mit Ihnen klären musste. Nämlich die eine, weil vielleicht eine Parallele zwischen uns ist. Ich wollte ja eigentlich gar nicht Journalist werden. Ich wollte eigentlich nur zum Hamburger Abendblatt. Also, ich würde auch, glaube ich, ich habe dann zwischendurch auch bei anderen Zeitungen gearbeitet. War es bei Ihnen auch so, dass Sie unbedingt, aus welchem Grund auch immer, den würde ich jetzt gerne erfahren, wenn es so war, unbedingt zur Haspa wollten? Weil Ihr Lebenslauf, das muss man ja sagen, beschränkt sich auf eine Ausbildung bei der Commerzbank, Jurastudium. Und dann sind Sie bei der Haspa gekommen und sind dann da glücklich geblieben. Das klingt so, als ob Sie unbedingt dahin wollten und dann auch nicht wieder weg wollten.
Ja, also das ist nicht ganz falsch, aber
auch nicht ganz richtig.
Auch nicht ganz, hat sich ein bisschen anders entwickelt.
Okay. Genau.
Also als Kind wollte ich Indianerhäuptling werden, dann wollte ich Müllmann werden, weil die mit so einem tollen Auto kam. Ernsthaft wollte ich eigentlich am liebsten Landwirt werden. Das hat mich immer fasziniert, auch weil ich als Kind aufgewachsen bin, neben dem einzigen Bauernhof, der in Rheinbeck, wo ich groß geworden bin, stand, ein 300 Jahre altes Fachwerkgebäude, redgedeckt, ganz toll, ist dann in die 70er Jahren, da hatte man noch nicht so viel Antennen dafür, ist das dann einfach vom Bagger zur Seite geschoben worden.
Okay.
Da steht heute ein Parkplatz und rundherum Mehrfamilienhäuser. Aber mein Freund, gleichaltrig, war eben der Sohn dieses Bauern. Und da habe ich im Schweinestall gespielt, Misthaufen mitgemacht, der Oma beim Hühnerrupfen zugeguckt, die hat dann Geschichten erzählt und wir waren in der Scheune spielen. Und es war ganz toll, also wirklich Spaß gemacht. Später, als wir größer waren, durften wir ein bisschen Trecker fahren und uns den Mähdrescher mal genauer angucken. Und dann sind wir auf die Bullenkoppel und da war so ein kleiner Teich in der Mitte, wo man schnell genug hinrennen konnte, bevor die angerast kamen. Vor denen hatten wir natürlich mächtig Respekt. Es waren immer die kleinen Mutproben oder gucken, wie lange man den Elektrozaun anfassen kann.
Habe ich auch alles gemacht. aber ich bin tatsächlich fast mal von so einem Bullen erwischt worden. Das ist, wenn die dann echt auf einen zukommen.
Ja, das ist nicht
gut. Und vor allem, wenn man dann sich nicht vorher nicht überlegt, Mist, das ist der Elektrozaun, du musst ja auch über den Elektrozaun, dann, na, okay.
Also, ich weiß nicht, ob ich deshalb nachher in der Schulmannschaft war für einen 100-Meter-Lauf, aber ich habe schnell laufen gelernt auf der Wiese. Also, aber mich hat das immer fasziniert, auch nachher, als ich ein bisschen mehr reflektiert habe darüber, wo kommt eigentlich unser Essen her, wie wird das produziert. Insofern fand ich Landwirtschaft toll. Da wir aber keinen Hof hatten zu Hause, war das blöd und hat sich nicht angeboten. So, und dann hat mich tatsächlich immer schon auch irgendwie Wirtschaft und speziell auch Finanzwirtschaft interessiert. Vielleicht, weil mein Großvater mütterlicherseits auch mal Bankkaufmann war. Der hat mich aber nicht indoktriniert, also er hatte keinen aktiven Einfluss drauf genommen. So dass ich dachte, eine Banklehre ist eine ganz gute Idee. Und danach dachte ich, ein bisschen breiter werden und Jurastudium ist auch eine gute Idee. Genau. Das finde ich auch heute noch, dass es eine sehr gute Idee war, weil das eine gute Denkschule auch ist. Und dann war die Frage, werde ich jetzt Anwalt oder gehe ich zu einer Bank?
Ja.
Und in der Tat war dann für mich die Haspa auch die erste Wahl.
Warum?
Die hatten mich mal angesprochen, gesagt, wenn ich fertig bin, sollte ich mich unbedingt melden. Und ich fand die Haspa super. Zum einen hatte ich immer ein Sparbuch, ein rotes, hat mir meine Großmutter in die Wiege gelegt. Tatsächlich, und ich dachte, und das ist bis heute auch richtig so, es macht wesentlich mehr Spaß, bei einer Bank zu sein, die ihren Sitz in Hamburg hat, wo alle Entscheidungen in Hamburg getroffen werden.
Absolut.
Und die auch ein bodenständiges Geschäftsmodell hat. Das hat mich wirklich gereizt. So spannend Investmentbanking ist, hat auch faszinierende Seiten gehabt in den guten Zeiten, aber das war nie meine Welt.
Aber es gab doch sicherlich zwischendurch mal Angebote von anderen Banken. Da gibt's ja auch in Hamburg Privatbanken und so. Und da war nie mal eine dabei, oder jetzt können Sie es ja sagen, weil jetzt gehen wir mal davon aus, dass Sie die Haspa nicht mehr verlassen werden. Aber gab's mal, wo Sie wirklich so mal so gezögert haben, gesagt, das dann doch abgesagt haben, oder?
Ja, ich hatte mal ein spannendes Angebot sehr früh aus London. Mhm. Wo ich auch mal ein Jahr am Ende der Ausbildung knappes Jahr gearbeitet hatte. Und das war faszinierend, war auch hervorragend bezahlt, hätte aber zu meinen familiären Bedürfnissen überhaupt nicht gepasst. Und wenn man dann auch ein bisschen nochmal nachrechnet, was das Leben in London kostet, dann ist das mit dem Gehalt auch schon wieder relativiert. Und dann kann ich mich noch erinnern an ein Angebot einer Bank, die immer so mit grüner Farbe kam, die gibt's heute nicht mehr, für einen Vorstandsposten. Das habe ich aber auch nach ganz kurzer Überlegung abgelehnt, weil das nicht meine Welt war und ich auch nicht das Gefühl hatte, dass ich mich da längere Zeit wohlfühlen könnte. Und da habe ich gesagt, meine Heimat ist die Haspa und nun ist es auch im Nachhinein ja doppelt richtig, weil die Haspa gibt es und die andere gibt es nicht.
Stimmt, das wäre jetzt doof. Aber gilt es noch für viele bei der Haspa? Die Haspa, es gibt ja viele Unternehmen in Hamburg, wo Leute in zweiter, dritter Generation ist und viele Unternehmen, die man nicht verlassen würde. Für uns bei Amlet gilt das auch. Wir haben ganz viele Kollegen hier, die über 20, 25 Jahre da sind und die sich, glaube ich, auch gar nicht vorstellen können, was woanders zu arbeiten. Ist das immer noch so bei der Haspa? Ist die Fluktuation immer noch sehr gering im Vergleich zu anderen Sparkassen und vor allen Dingen Banken?
Im Vergleich zu anderen Sparkassen nicht, das ist sparkassentypisch, aber im Vergleich zu anderen Banken und der Wirtschaft insgesamt ist das so. Wir haben eine sehr geringe Fluktuation. Darüber freue ich mich auch.
Aber warum liegt das bei den Sparkassen? Weil viele sagen ja auch, Sparkasse, langweilig irgendwie, ne? Also weil bodenständig, weil nicht so riskant und so. Und trotzdem ist es offensichtlich eine bestimmte Art von Mensch, der gern da bleibt. Und wenn man in der Haspa ist, da sind ja jetzt nicht alle irgendwelche langweiligen, die sonst nichts gekriegt hätten. Das sind ja Leute, die was können, die auch frisch sind, die fröhlich sind. Also
ja, wir haben tolle Mitarbeiter. Und aber wir haben natürlich die Mitarbeiter hauptsächlich, die auch sagen, ich fühle mich wohl in der Region und ich fühle mich auch wohl mit einem Job, wo man nicht in kurzer Zeit große Reichtümer erarbeitet, sondern ein konstantes, gutes Gehalt bekommt. Das ist mir wichtig und mir ist auch wichtig, dass ich meine Kunden so betreuen kann, wie ich das möchte. Also natürlich haben wir bezogen auf das Berufsbild Banker nicht diejenigen, die sagen, ich will Investmentbanking machen oder im Handelsraum in New York sitzen, sondern wir haben die konservativeren, bodenständigeren Menschen und das ist auch gut so. Das passt ja zu unserer Marke.
Wie wahrscheinlich ist es, dass der übernächste Sprecher jetzt schon im Unternehmen ist? Übernächste Sprecher heißt Sie sind noch ein bisschen da und dann nochmal, hat der nächste vielleicht auch nochmal 50, also der in 20, 25 Jahren, keine Ahnung. Ist der schon da?
Das weiß ich noch nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß.
Wann sind Sie eigentlich so richtig von Ihrem Vorgänger, Herrn Dreyer, so richtig aufgebaut worden? Ab wann wussten Sie, das läuft auf mich zu? 2007 sind Sie Sprecher geworden, Sie waren damals schon im Vorstand fürs Privatkundengeschäft. Bisschen ungewöhnlich, dass Sie dann Vorstandssprecher geworden sind, also zumindest war es damals so, dass man eigentlich eher den Finanzvorstand oder so genommen hätte, ne? Aber war dann damals auch ein Signal. Aber wie ist das? Ist der Dreyer dann zu Ihnen gekommen? Oder war es, oder der Verwaltungsratsvorsitzende, Aufsichtsratsvorsitzende und hat gesagt, pass mal auf, stell dich mal drauf ein?
Ja, da hat die Hasper eine ganz feine und feinsinnige Art. Das haben wir Herr Dreyer und auch Herr Dr. Asche damals als Verwaltungsratsvorsitzender und Aufsichtsratsvorsitzender haben mir das mal dezent angedeutet.
Okay.
Aber auch nicht mit unendlich großem Vorlauf. Und das finde ich auch gut so.
Also so nach dem Motto, könnte sein und könnten Sie sich vorstellen?
Ja, aber es war auch so subtil. Dreyer war ja damals Handelskammerpräses auch und hat da einen Riesenjob gemacht und dazu natürlich sich auch ein bisschen in der Hasper von einigen Themen befreien müssen. Und davon bekam ich dann schon einige. Okay. So mit der Frage, haben Sie Lust, sich darum zu kümmern? So, das konnte man jetzt als ein positives Signal sehen, hätte man auch einfach nicht so sehen können. Aber ich habe das mal als Vertrauensbeweis aufgenommen, da kannst du auch an der Stelle nochmal das Beste geben. Und dann hat es sich so gefügt. Aber es ist ja auch klug, dass Menschen mit der Lebenserfahrung von Herrn Dreyer oder auch dem inzwischen ja verstorbenen Herrn Asche zwar Signale senden, aber keine Zusagen machen. Das wissen die aus eigener Erfahrung, dass da immer noch was dazwischen kommen kann. Auch Menschen, die sich noch so gut präsentieren, können irgendwie noch mal komisch werden. Alle hoffen, dass es nicht passiert, aber ganz ausschließen kann man es nicht. Und insofern ist das, glaube ich, eine ganz feinsinnige Art, zu sagen, wir senden Signale, aber Zusagen gibt es erst ganz kurz vorher.
Haben Sie noch keine Signale gesendet an irgendeinen möglichen Nachfolger?
Da ist ja noch ein bisschen hin.
Deshalb?
Ja, Sie werde im Januar 62. Genau. Insofern ist es noch, wenn der liebe Gott das will und unsere Gremienmitglieder sich das vorstellen können, ist das ja noch ein bisschen hin.
Aber man guckt dann immer schon mal trotzdem, weil die Hasper so ist, wie sie ist, im eigenen Unternehmen und sagt, wer könnte denn da oder mal sehen, aber nicht nur für ihren Posten, sondern auch, wer könnte denn demnächst vielleicht mal Vorstand werden, wer könnte diesen Posten übernehmen. Also man guckt aber immer zunächst im eigenen Haus.
Na, wir gucken traditionell in der Hasper immer im eigenen Haus, aber wir gucken auch immer außerhalb. Also über lange Zeiträume hat die Hasper Wert darauf gelegt, dass von den 5 Vorstandsmitgliedern mindestens 2 auch von außen kommen, um andere Ideen reinzubringen, damit man nicht nur im eigenen Saft schwort. Und das kann ich mir auf Dauer auch für ein gutes Prinzip weiter vorstellen. Man sollte daran nicht sklavisch festhalten. Wenn es dann gerade mal passt, dass 4 aus dem eigenen Haus kommen und nur einer von draußen, kann das auch gut sein. Und wir haben auch Situationen schon gehabt, da kamen 3 von draußen und nur 2 von innen. Auch das kann gut sein.
Sie müssen jetzt mal erklären, diese Geschichte, weil das so irre ist, wenn man sich denkt, was Besseres kann es gar nicht geben, dass die Hasper sich selbst gehört. Also, wer sich nicht so auskennt, also normalerweise gehört so eine Firma in Hamburg einer reichen Hamburger Familie, da haben wir ganz viele von, oder sie gehört halt irgendwelchen Aktionären oder Gesellschaftern und diese Inhaber dieser Firmen haben an den Firmen auch das Interesse, diese Firma möglichst lange zu führen, aber sie wollen auch Geld sehen. Und je mehr, desto so. Und der Hasper gehört sich selbst. Also was ist das für ein Konstrukt? Wie ist das entstanden und wie muss man sich das vorstellen? Wie funktioniert das?
Ja, das ist wirklich eine Hamburgensie. Das gibt's so vergleichbar, ähnlich noch in Bremen. Aber sonst eigentlich nicht mehr, kann man sagen. Wir sind eine der 5 freien Sparkassen, aber an den 3 anderen in Schleswig-Holstein außer Bremen sind wir auch beteiligt inzwischen, um denen, weil sie kleiner sind, auch das Überleben mit zu sichern. Insofern ist die Hasper hier in einer ganz besonderen Situation. Entstanden ist das durch einen genialen Schachzug, muss man sagen, oder eine geniale Idee vor mehr als 190 Jahren. Damals hat man schon im ersten Anlauf, vielleicht ganz kurz ausgeholt, wir sind ja die Wiedergründung der Hasper. 1886 ist schon mal die erste Hasper gegründet worden. Dann kam Napoleon, hat die Stadt besetzt und alles, was ihm irgendwie komisch vorkam, was er nicht kannte, hat er erstmal geschlossen. Unter anderem diese Sparkasse, die damals noch Ersparungskasse hieß. Als Napoleon vertrieben war, hat man 2 Anläufe gebraucht, bis dann Amandus Abendroth die Hasper wieder gründen konnte, 1827. Und sowohl beim ersten als auch beim zweiten Anlauf hat man gesagt, wir hier sind nicht Könige oder Fürsten, wie in den meisten anderen kleinstaatlichen Ländern damals noch auf deutschem Raum, sondern wir sind Kaufleute. Und als Kaufleute wollen wir auch eine Sparkasse haben. Wir hatten sogar mal die erste, jetzt wollen wir sie wieder haben. Aber die soll auf eigenen Füßen stehen. Wir wollen damit auf Dauer nichts zu tun haben. Und wir sind ja auch kein Staat hier, der mit allem was zu tun haben möchte. Das soll auf eigenen Füßen stehen. Und deshalb hat es für die Haspa damals einen Gründerwillen gegeben, auch Personen, die gegründet haben, und ein Gründungsdarlehen. Das Gründungsdarlehen ist aber zurückgezahlt worden.
Okay, das heißt, und deshalb kam von Herrn Abendroth und anderen, die haben Darlehen für die Gründung
das gegeben. Das hat die damaligen Senatoren, die Kaufleute waren und ehrenamtlich damals noch die Stadt regiert haben. Kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen. War ja auch viel kleiner alles. Die haben das bereitgestellt. Aber weil das zurückgezahlt worden ist, sind wir auch noch nicht mal eine Stiftung formaler Art, sondern wir sind eine juristische Person alten hamburgischen Rechts. Ja, und das gibt's nur einmal. Das ist für uns immer schwer zu erklären, nicht nur hier jetzt in diesem netten Gespräch, sondern besonders spannend war es natürlich, als die Europäische Zentralbank die direkte Aufsicht über die Haspa übernommen hat. Dann konnten wir das also einem spanischen Chefaufseher, den wir hatten, auf Englisch erklären. Das hat auch eine Weile gebraucht.
Aber wenn die Haspa jetzt zum Beispiel, die Haspa macht Gewinne, dann tut man die auf so ein Konto, auf das Haspa-Haspa-Konto. Oder wo bleiben diese? Sie haben jetzt wahrscheinlich über Jahrzehnte immer sehr, sehr hohe Gewinne gemacht und da wird einfach alles schön zurückgelegt und aufbewahrt, spare in der Zeit, dann hast du in der Not so. Weil normalerweise würde man das Geld ja an die Eigentümer ausschütten. Das Geld ist dann, es gibt irgendwo ein riesiges Haspa-Konto.
Ja, das gibt es. In der Historie hat es ja immer mal Gewinne gegeben und war dann mal keine Gewinne gegeben. Das ist ja eine sehr wechselvolle Geschichte seit 1827. Klar. Aber immer wenn Gewinne erwirtschaftet worden, sind die der Sicherheitsrücklage zugeführt worden. Das steht auch in der Satzung, dass das so sein muss. Das ist auch sehr gut so. Die Sicherheitsrücklage ist das, was bei anderen Unternehmen das Eigenkapital
ist. Okay, das ist das Eigenkapital. So, okay.
Und jeder Euro, der heute da ist, die rund 4 Milliarden Euro Eigenkapital, sind Gewinne, die über 190 Jahre der Sicherheitsrücklage zugeführt worden sind, nachdem sie versteuert worden sind.
Und zwischendurch wurde auch mal wieder, also heißt aber auch, muss man auch wissen, wenn die Haspa Verluste macht, muss sie die halt auch selber ausgleichen aus dieser Sicherheitsrücklage, Stichwort Eigenkapital.
Ja, das wäre dann so, genau.
Genau. Das ist natürlich deshalb ein Traum, habe ich mich gefragt, weil wenn Sie jetzt Eigentümer im Nacken hätten, die würden sagen, pass auf, Vogelsang, mehr, das ist nicht. Theoretisch müsste die Haspa gar keinen Gewinn machen. Es gibt ja keinen, der ein Interesse hat, zumindest keinen externen, der Interesse hat, dass die Haspa Gewinn macht. Es würde reichen, wenn Sie jedes Jahr plus minus null machen. Dann wäre es mit den Investitionen, ist dann schwer, aber es würde reichen.
Na, das würde auf Dauer nicht reichen. Also kurzfristig reicht es, ja. Auf Dauer reicht es nicht, weil wir ja wachsendes Kreditgeschäft haben. Und das Kreditgeschäft muss mit Eigenkapital unterlegt werden.
Stimmt.
Das heißt, wenn wir mehr Kreditgeschäft machen, dann brauchen wir auch mehr Eigenkapital. Und das muss verdient werden. Der Unterschied zu anderen Banken bei uns ist ja da kommt keiner und sagt, ich will mal eine Sonderdividende haben.
Genau.
Wir können aber auch nicht das machen, was die meisten anderen Banken in schöner Regelmäßigkeit machen, nämlich Kapitalerhöhung. Die gehen ja an den Kapitalmarkt, sagen, Deutsche Bank oder Commerzbank oder wer auch immer, wir machen jetzt mal wieder eine Kapitalerhöhung und dann kommen ein paar Milliarden Eigenkapital rein, auf die man hinterher wieder Dividenden zahlen muss, wenn man sie dann erwirtschaftet hat. Aber erstmal ist das Eigenkapital da. Das gibt's bei uns nicht.
Sie müssen es verdienen.
Wir müssen es alles verdienen.
Aber Sie haben auch sozusagen den inneren eigenen Druck. Also anderswo kann man sagen, Deutsche Bank ist ein gutes Beispiel, Commerzbank, Leute, wir müssen so und so viel 1000 Stellen abbauen. Und das kommt auch kapitalmarktgetrieben. Ne? Die Aktien sinken und da muss man was tun, da muss man eine Geschichte erzählen. Sie müssen ja nie eine Geschichte erzählen, weil Sie müssen eigentlich niemandem gefallen.
Ja und nein. Also erstmal haben wir die Doppelrolle. Das empfinde ich schon und auch meine Kollegen im Vorstand als ganz besondere Herausforderung. Wir haben die Doppelrolle, auch diese Eigentümerinteressen sozusagen wahrzunehmen. Also dafür zu sorgen, dass dieses sich selbst gehörende Gebilde gut in die nächste Generation übertragen wird.
Das stimmt.
Gut heißt dann wirtschaftlich gut aufgestellt, gleichzeitig aber auch zukunftsfähig aufgestellt. Wenn wir jetzt sagen, nur um den Gewinn zu maximieren und eine Scheinprofitabilität vorzuzeigen, könnte man ja machen. Nur deshalb investieren wir nicht in die Zukunft.
Stimmt.
Dann merken unsere Nachfolger das in 10 Jahren ganz bitterlich. Und das immer auszugleichen, ist unsere große Aufgabe. Das ist auch spannend. Der Vorteil ist tatsächlich, wir können langfristiger denken.
Genau.
weil wir, wenn wir bestimmte Dinge tun, nicht sofort es am Börsenkurs ablesen müssen und weil bei uns auch kein Großaktionär da ist, der vielleicht gerade Kapitalbedarf hat und deshalb sagt, ich brauche hier mal eine Sonderdividende, schüttet mal was aus. Das gibt es bei uns nicht. Aber die Kehrseite, wie gesagt, ist, Kapitalerhöhung gibt es auch nicht und wir müssen alles,
alles verdienen,
so erwirtschaften,
genau,
dass wir weiter wachsen können.
Und das natürlich als, man sagt immer, ja, die Sparkasse, und dann sagt man immer, ja, die, was sagt man immer, so ist es ja, die HASPA ist die größte Sparkasse Deutschlands, aber jetzt kommt's ja, die wie viel größte Bank sind Sie?
Wir sind, ich habe gestern gerade eine neue Übersicht gesehen, wir sind jetzt gerade auf Platz 25.
25.
Aber das ist uns vollkommen egal, okay. Wir wären auch mit 80, waren wir früher,
ja.
Es sind ja so viele weggefallen.
Nee, ich muss sagen, es sind ja einige weggefallen, aber ja. Sie sind natürlich auch sozusagen, also die HASPA ist halt, glaube ich mal, was den Wert anbelangt, war die HASPA mal irgendwann auf Augenhöhe mit der Deutschen Bank.
Ja, aber
auch egal.
Dafür kann man sich nichts
kaufen. Nee, leider nicht.
Nein, ich meine, Wirecard war auch mal höher als ja. Die Deutsche Bank. Hat das irgendjemand geholfen?
Nein, nein. Niemand. Gut. Wenn Sie 1827 gegründet, wenn Sie diese lange Zeit angucken, da haben Sie es gesagt, unfassbar viele Krisen. Ne? Also Krisen, die mit der jetzigen gar nicht so vergleichbar sind. Also Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Währungsreform. Wie würden Sie die jetzige Krise einordnen in der Geschichte der HASPA?
In der Geschichte der HASPA würde ich die jetzige Krise als eine eher einfache,
tatsächlich,
gesagt, ja, einordnen. Ja, weil sie alle gleich trifft, weil sie die ganze Welt gleich trifft, weil die Politik sehr gut und sehr konzertiert weltweit damit umgeht, weil keine Menschen sterben, keine Stadt zerbombt wird, sondern wir ja relativ in Ruhe, wenn auch mit Hochdruck und ganz großer Aufmerksamkeit und vielen Ideen damit umgehen können. Aber wir können das in einem geschützten Umfeld. Mhm. Die Demokratie funktioniert noch, die Straßen brennen nicht. Das ist ja ganz was anderes,
stimmt,
als 1945 oder nach dem, klar, Ersten Weltkrieg oder in anderen Situationen seit 1827.
Gut, da macht er natürlich die Geschichte wirklich ein bisschen gelassener, ne? Also jemand, der jetzt gerade vor 10 Jahren gegründet hat, für den ist es sozusagen Armageddon. Aber da ist mehr passiert. Trotzdem gibt es einige, gestern wieder die, also gestern ist übertrieben bei so einem Podcast, der wird relativ zeitnah ausgestrahlt, aber die BaFin gewarnt hat, das dicke Ende für die Banken kommt erst noch. Es gibt in Halle Wirtschaftsforscher, die schon vor längerer Zeit gesagt haben, 6-30%, für 6-30% der Banken in Deutschland, ungefähr 1700 Banken und Sparkassen, kann das existenzbedrohend werden. Sind das so übertreiben, wie so viele in diesen Zeiten?
Also ja, es gibt ja Menschen, die sich gerne in Katastrophenmeldungen laben, damit sie dann auch Gehör finden. Mhm. Langweiligeres wird dann manchmal auch nicht verbreitet und das ist das dann auch sicherlich ein Antrieb. Ich glaube schon, dass wir im nächsten Jahr sehr, sehr knifflige Situationen sehen werden. Mhm. Darauf bereiten wir uns auch vor, deshalb treffen wir heute eine ganze Menge Vorsorge.
Knifflig heißt Kreditausfälle vor allen Dingen?
Ja, das heißt, dass die Hilfsmaßnahmen, so wie sie jetzt konstruiert sind, wie sie auch verlängert worden sind, ziemlich zeitgleich auslaufen. Also Kurzarbeit endet dann,
stimmt,
die Hilfsprogramme enden dann, auch die Erleichterungen für Kreditversicherer enden dann. Wenn dann auch Insolvenzen wieder angemeldet werden müssen, und das passiert alles ziemlich zeitgleich.
Irgendwann wahrscheinlich so im März,
genau. Ende des ersten Quartals,
genau.
Auf jeden Fall im ersten Halbjahr 2021, dann kann das schon zu größerer Unruhe führen. Und wenn dann das Vertrauen der Unternehmer untereinander schwindet, man nicht mehr weiß, von dem er noch Aufträge entgegennehmen will, weil man nicht weiß, ob der einen noch bezahlt am Ende, dann kann das knifflig werden. Mhm. So, damit müssen wir alle versuchen, gut umzugehen. Vielleicht muss man auch nochmal ein bisschen diese Zeiträume entflechten, um einige Monate, damit das ein bisschen schrittweise abläuft. Aber insgesamt ist es, glaube ich, gut, dass wir heute das alle schon wissen und dass einige auch davor deutlich warnen, weil man dann sich darauf vorbereiten kann.
Wie sieht das denn konkret aus? Ich habe mir das jetzt gefragt, wenn ich jetzt so eine Bank hätte, ich würde jetzt, glaube ich, jetzt mal gucken, okay, wem haben wir alles Kredite gegeben? Wo, also wahrscheinlich läuft es auch so, ne? Wie kann der die weiter bedienen? Kann der die nicht weiter bedienen? Und dann spricht man schon mal mit dem? Also wo man sagt, mal gucken, wie das bei euch, geht das gut?
Ja, also wir screenen das regelmäßig durch. Mhm. Das machen wir durch die Erfahrung der Berater, auch die Nähe zu den Kunden. Wir machen es aber auch technologisch durch die Frage, okay, gibt es irgendwo Zahlungsverzüge, gibt es ganz besonders hohe Auslastungen der Kredite und Zahlungslinien etc., so dass man von beiden Seiten da einen Blick drauf hat. Da kann einem trotzdem immer noch was durchrutschen, klar, das ist so. Aber bisher, toi toi toi, haben wir keine Überraschung erlebt. Es ist auch noch relativ ruhig. Dazu tragen aber eben auch die vielen Hilfsmaßnahmen ja bei. Und dass die Unternehmen vor der Corona-Krise in aller Regel gut verdient haben.
Ja.
2019 war ja für viele Unternehmen ein hervorragendes Jahr.
Absolut.
Auch der Start in 2020, Januar, Februar bis in
den März, war
für viele ein Rekordquartal. Das hilft jetzt natürlich.
Genau.
So, aber darauf müssen wir achten. Und wir haben in unserer Planung für 2020, aber auch jetzt in der Planung für 2021 schon sehr hohe Vorsorge eingeplant für Kreditausfälle, weil wir damit rechnen, dass da was kommt. Und das, was 2020 dann doch nicht mehr kommt, das wird in 21 oder 22 kommen.
Okay. Es kommt so oder so. Und bringt es aber, ist diese Einschätzung dieser Forscher, kann das tatsächlich Banken in Deutschland in existenzielle Not bringen? Weil das ist ja deshalb auch immer interessant, muss man erklären. Ich habe neulich zusammengesessen mit jemandem, der hat, neulich auch schon wieder 2 Jahre her, der hat ganz hektisch sein ganzes Geld von der Deutschen Bank zur Haspa gebracht und hat gesagt, oh Gott, wenn die Deutsche Bank mal pleite geht, das war so diese Phase mit diesen ganzen, dann nehme ich das ganze Geld lieber bei der Haspa. Und die haben ja, da ist ja alles gesichert. Und dann habe ich gesagt, ja, pass mal auf, guck es dir mal genau an. Also alles gesichert heißt ja, die Sparkassen bürgen untereinander füreinander. Wenn man rein formal sagt, sie verbessern mich gleich, sind 100.000 Euro pro Anleger bei jedem und Institut gesichert. Und dann sagt, also wenn jetzt die Bank in Ostwestfalen, Sparkasse in Ostwestfalen, ein Problem kriegt, dann gucken alle anderen, wie sie ihr helfen können, damit sie diese Probleme bewältigt. Bei der Deutschen Bank ist es anders, da gibt es noch diesen Einlagensicherungsfonds, der angeblich bis, ja, auch, hoffentlich, dass es nie kommt, glaube ich, bis 20% des Eigenkapitals ist da geschützt pro Kunde, ne? Das sind dann immer so ein paar Milliarden oder so, aber das ist, glaube ich, rein theoretisch. Die Frage ist, wird dieses Modell der Sparkassen, was ja nie benutzt werden musste und was immer funktioniert, kann man das aufrechterhalten in so einer Situation?
Ja, also ist ein bisschen anders, als Sie es geschildert haben, wenn ich das sagen darf.
Bitte.
Also zum einen ist es schon genutzt worden.
Okay.
Es ist zum Beispiel genutzt worden, um in Schleswig-Holstein die Sparkasse Südholstein zu stützen.
Okay.
Und die Sparkasse oben in Flensburg, die NOSPA,
okay,
sind nach diesem Modell sehr erfolgreich gestützt worden.
Aber ist es lange her?
Ja, das war in den letzten 15 Jahren. Ja.
Okay.
Und es hat auch andere Fälle gegeben, in Mannheim und so weiter. Das hat immer exzellent funktioniert und auch so geräuschlos, dass sie es nicht mehr mitbekommen.
Genau, aber das Prinzip ist ganz einfach. Da ist jemand und der sagt, ich habe Probleme und dann helfen die anderen. Der Verbund hilft.
Ja, also wir haben bei den privaten Banken tatsächlich das System, wie Sie es geschildert haben, mit dem Einlagensicherungsfonds. Genau. Und wir haben darunter ja für alle Institute, auch die ausländischen, diese gesetzliche Einlagensicherung.
100.000 Euro pro Person, genau.
Wir haben bei den Sparkassen, das ist übrigens bei den Volksbanken ähnlich, ein dreistufiges System. Mhm. Da gibt es A, die gesetzliche Einlagensicherung, dann gibt es nochmal die gegenseitige Versicherung der Institutssicherung, dass sie alle füreinander einstehen. Mhm. Und es gibt trotzdem Einlagensicherungstöpfe, die dem entsprechen, was die privaten Banken auch haben.
Okay.
Also das ist dreistufig aufgebaut und dadurch wahrscheinlich noch ein bisschen
leistungsfähiger. Und dieses System ist auch durch die Corona-Krise jetzt nicht in irgendwelche, so wie das die Forscher da aus Halle sagen, an Grenzen zu bringen.
Ja, also wenn die ganze Welt zusammenbricht,
dann ist es an Grenzen zu bringen.
Ja, genau. Aber wenn mal eine Sparkasse oder eine Volksbank in Deutschland schwach wird, dann ist es überhaupt nicht in die Grenzen zu bringen, auch nicht bei mehreren. Mhm. Dafür ist es ja genau ausgerichtet worden. Insofern muss sich da aus meiner Sicht wirklich niemand Sorgen machen. Und ich glaube auch nicht, dass wir in eine Situation kommen, wo das praktisch wird. Das wird auch die Politik nicht wollen.
Genau.
Die Politik hat dabei insofern eine richtige Rolle, weil wir ja immer noch Sonderbelastungen des Finanzsektors haben, die aus der Finanzkrise herrühren.
Genau.
Wir zahlen
die nicht noch, gering sind, ne?
Wir zahlen noch unglaubliche Beträge in diesen Bankensicherungstopf ein. Die Bankenabgabe, die auch noch kein Aufwand ist steuerlich, also doppelt teuer ist. Da hat Herr Peters von der Berenberg Bank auch schon mal gesagt, das müsste man jetzt mal aussetzen. Finde ich genau richtig, den Vorschlag. Das ist jetzt völlig falsch, prozyklisch also zu diesem Zeitpunkt. Und die Negativzinsen, die die EZB ja vorhält, damit die Staaten unter der Schuldenlast nicht zerbrechen, die sind für Banken natürlich auch ganz furchtbar. Klar. Insofern gibt es noch einiges, mit dem man, wenn es mal zu Krisen im Bankensystem kommen würde, auch wiederum für Abmilderung sorgen könnte.
Genau, und das hat auch, glaube ich, der deutsche Bankchef gesagt, dass eigentlich die Banken durch die Krise 2008, 2009 heute besser dastehen. Wenn ich mir das Eigenkapital der Haspa angucke, ist, glaube ich, von 1,6 vor, weiß ich nicht, 10 Jahren oder so jetzt auf 4 Milliarden. Also das ist ja auch, ist auch dieser ganzen Entwicklung geschuldet. Ne?
Die Eigenkapitalquoten sind deutlich höher geworden. Genau. Die Sicherungssysteme im Sinne von, was wird alles überwacht, auch von der EZB oder der Bundesbank und BaFin sind deutlich intensiver geworden. Das ist auch gut und richtig so. Das System ist deutlich stabiler, genau, als es vor der Finanzkrise war.
Wäre auch noch schöner. Sie haben eben gesagt, über Firmenkunden gesprochen, Privatkunden. Da sind ja gerade in Hamburg viele, die sich bei Ihnen natürlich eine Immobilie haben finanzieren lassen. Ist da was zu befürchten, dass, nehmen wir jetzt an, ne, Kurzarbeitergeld läuft aus, Herr Müller hat keinen Job mehr. Dann kann er im Zweifel auch seine Immobilie nicht finanzieren. Aber wahrscheinlich macht ihn das keine Sorge, weil im Zweifel muss man dann die Immobilien weiterverkaufen.
Ja, was aber immer die Ultima Ratio genau ist. Also eigentlich kann man sagen, über Jahrzehnte hinweg, wirklich viele Jahrzehnte hinweg, ein halbes Jahrhundert mindestens, dass diese Notverkäufe bei Immobilien immer nur eintreten, wenn jemand verstorben ist, der die Hauptlast des Einkommens getragen hat oder mit nach Hause gebracht hat, oder in Scheidungsfällen. Das ist eigentlich immer der Horror für alle Beteiligten. Stimmt. Ja, das ist der schlimmste
Fall. Scheidung ist dann deutlich schlimmer als Corona, ne? Ja.
Was die Immobilienfinanzierung der eigene Wohnung oder des Hauses angeht, ist das leider so. So, und ansonsten ist meistens ja schon was getilgt. Wir haben zurzeit ja auch die Situation, dass auf dem Immobilienmarkt Corona unterschiedlich ankommt. In einigen kleineren Bereichen, muss man sagen, da wo in der Immobilie Hotellerie oder Gaststätten stattfinden, klar, oder jetzt eine Event-Location, da ist es bitter, weil die eher null Umsatz genau haben zurzeit. Aber der größte Teil der Immobilien, auch unsere Immobilienfinanzierung, der allergrößte Teil, ist Wohnwirtschaft.
Ja.
Das sind Mehrfamilienhäuser, das sind Reihenhäuser.
Und das ist ja so verrückt, Sie müssen mir erklären, da spürt man ja offensichtlich gar nichts. Ich habe ja auch mehrere Makler in diesem Podcast gehabt, die sagen, also eher im Gegenteil. Und wenn wir dann über Finanzierung von Ferienwohnungen und Ferienhäusern sprechen, sagen die, sie haben so etwas noch nicht erlebt.
Ja, also ist tatsächlich so, die Wohnimmobilien in Hamburg und Umgebung haben eher nochmal Aufwind. Das ist so. Und bei Ferienimmobilien würde ich sagen, the sky is the limit zurzeit.
Ist das tatsächlich so?
Ja, also ist ja auch erklärbar.
Aus dieser Erfahrung heraus, ne? Ja, aus dieser Corona-Erfahrung.
Die Menschen sind bisher nach Mallorca, nach Spanien und sonst wohin gefahren, haben vielleicht sogar ein Häuschen irgendwo dort und kommen da nicht hin.
Ja.
Oder wollen nicht mehr hin. Aber in vielen Fällen kommen sie auch nicht hin. Und dann konzentrieren sie sich auf das Naheliegende und das sind eben Nord- und Ostsee.
Wir haben neulich über ein Gebiet berichtet, wo irgendwie so ein Neubaugebiet war. Und derjenige, über den wir berichtet haben, gesagt, ach Abendblatt, wir sind ja hier oben so weit, das liest doch keiner. Der hatte am nächsten Tag 300 Anrufe für irgendwie drei Häuser, die er verkaufen wollte. Also da werden auch im Moment ja Preise gezahlt, die vor einem Jahr noch nicht vorstellbar waren. Ne?
Ja, das ist so. Ob das nun ewig so weitergeht, ist eine andere Frage. Aber zurzeit ist das so. Und das ist für uns natürlich auch gut als Haspa, wenn ich das aus der Perspektive nochmal betrachte, weil von unserem Kreditportfolio der allergrößte Anteil Immobilienfinanzierung sind.
Okay.
Das liegt auch daran, dass wir in der Vergangenheit immer konservativ unterwegs waren und uns gerne auch, wenn wir Investitionskredite vergeben haben, trotzdem nochmal Immobiliensicherheiten haben einräumen lassen, okay, weil wir vorsichtige Bankkaufleute sind. Genau. Und das zahlt sich jetzt aus.
Trotzdem haben Sie haben es bekannt gegeben, glaube ich, dieser Woche, genau, dass Sie für dieses Jahr nicht mit einem Gewinn rechnen. Mhm. Weil sie vorsichtig sind oder weil sie wirklich nicht mit einem Gewinn rechnen, weil eigentlich ist das ja, da kriegt man immer so einen Schreck, die Haspa, die ja immer, die Gewinne sind in den vergangenen Jahren zurückgegangen, wir sprechen vielleicht noch darüber, warum, aber ist das eine sehr, sehr vorsichtige Schätzung oder rechnen sie wirklich nicht mit einem Gewinn und was erwarten sie dann 2022?
Ja, also wir rechnen tatsächlich damit, dass wir null oder etwas mehr, vielleicht bis zu 10 Millionen Gewinn machen dieses Jahr. Mhm. Das kann aber auch, wenn Kreditausfälle jetzt schon kommen, noch im Herbst auf die Nulllinie führen. Mhm. Und fürs Jahr 2021 rechnen wir schon damit, dass wir größere Kreditausfälle haben.
Okay.
Auch bei unserem sehr vorsichtigen Portfolio.
Okay.
Da wird es uns mit Sicherheit sehr viel besser gehen als den meisten anderen Kreditinstituten. Aber auch bei uns werden sich Kreditausfälle zeigen. Und da wir das heute schon versuchen einzuplanen, aus Vorsichtsgründen, sagen wir, 2021 wird eher ein Nullerjahr werden und 20 müssen wir deshalb auch nicht dicke
Backen. Wobei ein Nullerjahr würden sich ja viele drüber freuen, weil viele mit Verlusten rechnen.
Genau, ne? Ja. Genau. Und wir versuchen das eben so auszusteuern durch Vorsichtsmaßnahmen, dass wir auch 2021 hoffentlich mit einer Null rauskommen.
Okay.
Aber wenn das so ist, muss ich auch 2020 nicht so tun, als wenn ich noch dicke Backen machen kann.
Ja. Insgesamt sind die Kosten zurückgegangen, die Gewinne zurückgegangen in den vergangenen Jahren. Und das wundert einen immer, wenn man ja guckt, die Haspa im operativen Geschäft, Sie verbessern mich, steht die Haspa ja eigentlich sehr, sehr gut da. Also das sind ja vor allen Dingen Zinsüberschüsse. Ich erkläre es immer so ein bisschen laienhaft und Sie sagen dann, wie es richtig ist. Zinsüberschüsse ist praktisch der Überschuss dessen, was Sie an Zinsen zahlen und was Sie an Zinsen einnehmen. Das, was übrig bleibt, ist der Zinsüberschuss. Kann man das so sagen?
Ja,
sehr leinhaft.
Sehr grob gesagt,
ja. Aber für jemanden, der nicht irgendwie, nicht studiert, hätte ich beinahe gesagt. Und der zweite sind die Provisionsgeschäfte, ne? So. Das ist ja immer gut gelaufen. Trotzdem sind die Gewinne gesunken. Warum?
Weil wir sehr viel investieren. Okay. Und weil wir auch hohe Kosten haben. Ja. Die Investitionen gehen ja hauptsächlich in die digitale Welt. Mhm. Das, wie ich es vorhin schon gesagt habe, bei der Frage, was hinterlässt man eines Tages seinen Nachfolgern für ein bestelltes Haus, halte ich für unerlässlich, heute sehr stark die Haspa in die digitale Welt zu führen, damit wir eben auf Ballhöhe bleiben. Mhm. Von vielen Dingen sieht man noch nichts. Von einigen sieht man dann doch was, wie jetzt zum Beispiel die Möglichkeiten, seit wenigen Tagen mit Apple Pay auch mit der Girocard zahlen zu können. Jetzt habe ich selbst schon ausprobiert. Mhm. Ich habe glücklicherweise eine schicke Uhr.
Mhm. Habe ich heute auch zum ersten Mal gesehen, dass einer die Uhr also man ist ja schon, ich finde schon beim Bezahlen mit der EC-Karte ist man ja schon, findet man schon cool, wenn man nur draufhalten kann. Und dann hoffe ich immer, dass ich nicht nur, ich weiß nicht, können Sie mir mal erklären, wir kommen jetzt an, entscheidet dieses Gerät willkürlich, wann ich meine Geheimzahl eingeben muss? Weil ich habe schon Abbuchungen von 60, 70 Euro gehabt und musste die Geheimzahl nicht abgeben. Ich habe auch schon 1,10 gehabt und musste die Geheimzahl abgeben.
Das kommt darauf an, wie das eingestellt ist, das Gerät. Eigentlich sollten die inzwischen eingestellt sein, dass es jetzt bis 100 Euro so
geht. Ja. Man kann die Uhr auch dran halten,
Mit der Uhr geht es unbegrenzt auch. Können Sie auch größere Beträge bezahlen, weil die Uhr sozusagen das Eingeben der Geheimzahlen auf dem PIN-Pad ersetzt, weil Sie sich ja freigeschaltet haben für die Uhr.
Genau.
So. Wenn Sie die anlegen, dann.
Das heißt, Sie bezahlen nur noch mit Uhr?
Ich bezahle jetzt nur noch mit Uhr, was geht. Das ist wirklich cool.
Cool, ja, stimmt.
Einmal draufdrücken, hinhalten und ist bezahlt. Das ist ja absolut kontaktfrei. Das ist Corona perfekt. Und Spaß macht es irgendwie auch noch.
Und ich finde sowieso verrückt, dass diese Diskussion mit dem Bargeld. Es ist ja alles viel einfacher, so zu bezahlen, weil du hast ja auch einen viel besseren Überblick. Aber vielleicht mögen das viele Leute nicht, diesen Überblick zu haben. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wann ich mir zuletzt Geld geholt habe. Ich kann es gar nicht sagen. Das liegt Monate her.
Ja, das wird bei mir auch immer selten, ne? Das ist so.
Aber gut, okay, diese Ausgaben fürs digitale Geschäft.
Ausgaben fürs digitale Geschäft, dann haben wir die Ausgaben in die Renovierung unseres Fialnetzes. Ja. Aber das ist ja nicht Wände neu streichen, sondern wir bringen da das Nachbarschaftskonzept raus. Wir reduzieren die Anzahl der Fialen auf 100. Das ist eine deutliche Reduktion und gleichzeitig ist es immer noch ein großes Netz. Aber eben auch für 8 Millionen Kunden, würde ich fast sagen, 1,5 auf jeden Fall.
Gibt es da irgendwie so eine Vision, dass man sagt, es gibt irgendwann, wird es diese Filialen vielleicht gar nicht mehr geben?
Glaube ich in unserem Fall nicht.
Okay.
Also ist die 100 Filialen, die wir jetzt ja auch alle rund erneuern und in die moderne Welt
entwickeln. Das wäre dämlich, wenn man die jetzt in fünf Jahren schließen würde.
Die werden erstmal 10 Jahre da stehen. Mhm. So. Was nach den 10 Jahren ist, müssen wir uns angucken. Vielleicht werden dann daraus nochmal 80 oder 70, weiß ich heute nicht. Kann auch sein, dass es bei der Zahl bleibt. Mhm. Aber das ist für uns ein ganz wichtiger Ankerpunkt in die Nachbarschaft hinein und ist jetzt gerade unter Corona-Bedingungen auch wirklich gut angenommen worden. Mhm. Viele Menschen haben auch gesagt, jetzt, wo ihr während Corona für uns da wart und nicht wie die meisten anderen 80% eurer Filialen geschlossen habt, jetzt glauben wir euch wirklich, dass ihr es ernst meint mit der Nachbarschaft.
Vor allem bei anderen war es ja auch so, dass sie die Filialen nicht nur geschlossen haben während Corona, sondern dann gesagt haben, ach, weißt du, was hat sich bewährt? Wir lassen sie gleich dicht.
Ja, das war natürlich besonders komisch.
Ja. Also,
Wir haben da, glaube ich, einen guten Geist in der Nachbarschaft bewahrt und das ist uns auch oft zurückgespiegelt worden. Ist uns auch von Firmenkunden zurückgespiegelt worden. Habe ich gar nicht genutzt, aber ich fand das toll, dass ihr dann für die Menschen da wart. So, das sind aber hohe Investitionen. Wir haben uns entschieden, diese Investitionen auch jetzt zu machen, obwohl wir unter den Negativzinsen gerade ganz besonders ächzen und das unsere Ertragslage schmälert. Wenn ich aber jetzt Investitionen aufschiebe, dann wird es hinterher nur umso schlimmer. So kommt das zusammen. Wir wussten schon seit längerem, dass wir jetzt magere Jahre haben. Und nun kommt da oben drauf noch Corona.
Corona, genau.
So, wenn wir jetzt während Corona es schaffen, auf der Nulllinie auszulaufen, dann wäre das schon
gut.
Ziemlich gut. Und das ist auch unser ganzes Bestreben, das hinzukriegen.
Was mit den Personalkosten? Die ist natürlich beim Abendblatt überall bei Ihnen auch ein riesiger Posten, aber auch bei Ihnen die Pensionsrückstellung. Das finde ich ja mal so, ich weiß nicht, es gibt hier noch einige ältere Kollegen, die erzählen mir was von Betriebsrenten. Und tatsächlich habe ich neulich mal geguckt, ja, ich kriege auch eine Betriebsrente, wenn ich 67 bin. 75 Euro im Monat. Ich hoffe im Monat. Ich hoffe nicht im Jahr. Aber danach wurden diese Betriebsrenten eingestellt. So. Ist das noch zeitgemäß, Pensionen zu zahlen?
Also wir haben das für neu eingestellte Mitarbeiter auch schon vor etlichen Jahren eingestellt.
Ah, okay. Ne,
so okay. Vor ungefähr
Das sind nur Nachläufer.
Vor ungefähr 10 Jahren eingestellt. Okay. Aber der Löwenanteil der Menschen, die noch bei uns sind oder die schon im Ruhestand sind, haben natürlich die Ansprüche.
Ja.
Und wenn man Verträge abgeschlossen hat, in denen das drinsteht, dann muss man sich auch dran halten.
Und muss rückstellen. Das sind Rückstellungen über 1 Milliarde Euro, die Sie da jetzt haben, ne, oder?
Muss Rückstellungen. Ja. Zurzeit betragen die schon deutlich über 1 Milliarde Euro. Weil diese Negativzinsen, wie bei jedem Lebensversicherer auch, dazu führen, dass man da immer mehr zuführen muss, ohne dass ein Mitarbeiter auch nur 1 Euro mehr Anspruch hat. Mhm. Es bleibt ja bei dem gleichen Anspruch, wenn der Mitarbeiter im Ruhestand ist. Aber um den abzusichern bei den Negativzinsen, muss man immer mehr Rückstellung bilden. Mhm. Wenn die Zinsen mal wieder steigen, dann werden diese Rückstellungen auch zum Teil aufgelöst.
Klar.
Und dann kommen die wieder als schon versteuert übrigens, weil wir die jetzt schon versteuern müssen, kommen sie dann auch der Ertragslage der Haspa wieder zugute.
Das heißt, es ist eigentlich gut für ihren Nachfolger, also weithin, also irgendwann laufen hier diese Pensionszahlungen aus. Also kann man jetzt da rückrechnen, ne? Seit 10 Jahren nicht mehr und so. Das heißt, dann ist es ja ein riesen Batzen Geld, was direkt dem Ergebnis zufließt.
Ja, also das
also ist noch ein bisschen hin.
Ja. Ist nicht durch Versterben der Mitarbeiter passiert, das ja nicht in hoffentlich ganz, ganz langer Zeit, sondern durch die Zinsen, die irgendwann wieder steigen.
Genau, aber irgendwann ist natürlich auch so, dass dann die tatsächlich irgendwann die Leute weg sind, die einen Pensionsanspruch haben.
Ja, dann ist auch nichts mehr zuzuführen.
Genau.
Altersbedingt nichts mehr zuzuführen. Genau. Im Moment ist der größte Teil aber dieses zinsbedingte Zuführen.
Klar.
Okay. Das ist das, worunter wir wirklich gerade kräftig ächzen.
Und da sind ja immer die Kunden, die immer denken, oh, kommt dann doch mal diese Minuszinsen. Mhm. Und es gibt ja viele, die sagen, irgendwann, wenn es vor Corona, haben viele gesagt, wenn es so weitergeht, kommen wir nicht drum rum und zwar für alle. Wie ist da der Stand?
Ja, also wir versuchen das ja so lange wie irgend möglich zu vermeiden. Das haben wir auch immer gesagt. Wir haben nie versprochen, dass es das bei uns nicht gibt. Aber wir haben immer gesagt, solange es irgendwie geht, versuchen wir es zu vermeiden. Und das ist auch jetzt noch der Stand. Mhm. Für die großen Vermögen.
Ab 500.000 Euro,
ne? Haben wir das ja.
Genau.
Genau. Und ich kann Ihnen aber heute auch nicht versprechen, dass wir das eines Tages, wenn alle anderen das tun, auch mal weiter runternehmen müssen. Mhm. Das Problem ist ja, und das erleben wir auch jetzt schon ein bisschen, wenn bei den anderen Wettbewerbern die Zügel dort angezogen werden, dann kommt das Geld zu uns.
Genau.
Im Moment.
Auch wieder, ne? Dieses Jahr auch wieder. Ich habe mal geguckt, das war im ersten Halbjahr auch schon wieder richtig, da ist richtig wieder viele Neukunden, 20.000 Neukunden, glaube ich, und viele, die Einlagen sind gestiegen auf 35,5 Milliarden.
Ja, wir haben 2 Milliarden mehr Einlagen, als wir in der Planung drin hatten für dieses Jahr. Und in der Planung war schon mehr drin, als wir eigentlich brauchen, weil wir schon angenommen haben, dass mehr Geld zufließt. Mhm. So, also im Moment haben wir einen Zustand, wo wir eigentlich 3 bis 5 Milliarden Euro Einlagen haben, die zu viel sind.
Okay.
So, und wenn Sie darauf ein 0,5%, dann kommt noch Bankenabgabe,
genau.
Also 0,6% auf 4 Milliarden, das ist sehr viel Geld.
Genau.
Das federn wir jetzt ab. Wenn man sich aber in Corona dann auch an der Nulllinie des Ertrags bewegt, dann ist das mit dem Abfedern irgendwann auch mal zu Ende.
Das ist so verrückt, wenn man sich das vorstellt. Das wäre so, als wenn ich mich beschweren würde, wenn jetzt mehr Leute das Abendblatt. Also so war es ja früher. Eine Bank hat sich doch früher gefreut, wenn Kunden gekommen sind und
das war die Königsdisziplin, Geld, ne? Ist sie ja eigentlich immer noch und das muss auch so bleiben, weil sich darin ja das Vertrauen der Kunden für die Sparkasse auch manifestiert. Es ist was Tolles, dass man uns das Geld leiht als Einlage. Und es ist umso bitterer, dass wir jetzt überlegen müssen, wie wir die Kunden davon überzeugen, damit auch mal was anderes zu machen.
Das heißt, Sie freuen sich, wenn jetzt ein Kunde kommt und sagt, weißt du was, ich habe ein Haus gebaut, ich muss mal hier 300.000 Euro von meinem Konto rübernehmen, dann sagen Sie nicht, oh schade, sondern sagen Sie, ach gut, weil am Ende entlastet das so ein bisschen in dieser Phase den Druck auf das Ergebnis.
Das ist ja doppelt gut, weil ein Kunde, der sich ein Haus bauen leisten kann, der tut ja auch was für die eigene Vermögensbildung.
Genau.
Das finden wir sowieso schon gut. Der nimmt jetzt auch an der Entwicklung dieser Assetklasse Immobilien teil. Da kann man ja nur in jeder Hinsicht sagen, klasse. So, schwieriger ist es zurzeit mit der Aktienkultur in Deutschland. Mhm. Die hat einen gewissen Aufwind gehabt.
Bisschen besser geworden, ne?
2019.
Ja. Aber auch jetzt so ein bisschen so?
Es ist auch ein bisschen besser geworden, aber noch nicht in der Breite. Mhm. Also in der vernünftigen Anlagepolitik, auch für jeden normalen privaten Haushalt, gehört einfach mehr Aktie dazu, als zurzeit in Deutschland, auch in Hamburg, angelegt worden ist. Breit gestreut, nicht sich mal eine Aktie hinauspicken und dann auf einmal Wirecard erwischt zu haben. Das macht keinen Sinn, aber eine breite Streuung oder den ganzen Index kaufen, das ist sinnvoll. Und Sparpläne, dafür werbe ich aber schon seit vielen, vielen Jahren. Aktiensparpläne sind das Beste, was man einfach machen kann. Nicht nur für seine Kinder, sondern auch für sich selbst.
Aber warum machen es die Deutschen trotzdem nicht und bunkern? Ich habe diese Zahlen, ich weiß nicht, Sie wissen es besser, Billionen liegen ganz normal auf irgendwelchen Sparkonten und so und gammeln da vor sich hin. Also ich meine, letztendlich ist es ja klar, Inflation, was haben wir so? Ja, wir haben keine hohe Inflation, 1-2%, aber kann man sich ja ausrechnen, in 10 Jahren verliert man da 15-20% das Geld an Wert verloren, auch wenn es noch da ist.
Ja. Und das ist beim Aktienindex eben nicht so,
genau,
weil der im Grunde mitsteigt mit der Inflation. Und das ist bei Immobilien zurzeit auch nicht so, seit langer Zeit schon.
Gut, bei Immobilien finde ich, da verstehe ich die Deutschen auch nicht. Wir haben ja eine relativ geringe Immobilienquote, ne? Ich glaube, die Deutschen leben zu 70% der Deutschen sind Mieter.
Ja, das ist ja auch das, was ich der Politik immer wieder versuche ans Herz zu legen, dass sie das Sparen, das Vermögensbilden in Immobilien wieder stärker unterstützt. Das war ja früher schon mal so.
Klar.
In den 60er Jahren, 70er Jahren war das so. Und das brauchen wir meines Erachtens dringend wieder, weil die Deutschen ja in Wirklichkeit in Europa immer ärmer werden, während andere, die hohe Immobilienbestände haben, auch in Italien zum Beispiel oder in Griechenland tatsächlich.
In all diesen Ländern ist ja, glaube ich, Mieten irgendwie die Ausnahme und bei uns ist irgendwie das Eigentum, also das Immobilie haben.
Ja, das führt ja dazu, dass die Bevölkerung in diesen Ländern von den Negativzinsen eher profitiert, weil diese Assetklassen im Wert steigen. Also die profitieren als Immobilienbesitzer und als Aktienbesitzer und die Deutschen verlieren.
Absolut.
In der Phase. Das ist auf Dauer ja nicht wirklich gut.
Ich glaube, liegt das vielleicht an den Notaren? habe ich überlegt, wenn man sich dann, wenn man mal so in diesen Bereich einsteigt und dann stellt man fest, meine Güte, was der Notar für so ein Hauskauf, ne? Was da so ein Notar in so einem Hauskauf verdient, da, allein das könnte einen schon abschrecken. Und diese ganzen Nebenkosten, ne? Da hast du einen Notar, du hast eine Grunderwerbsteuer. Also du hast ja immer so 12% Nebenkosten, das heißt, wenn du dir ein Haus für 100.000 Euro kaufst, hast du 12.000 Euro, die gibst du aus, da gibt es aber keinen Gegenwert gegen. Das ist einfach weg, das Geld. Ein Teil beim Notar und ein Teil beim Staat und ein Teil beim Makler. Also, und mehr bei 1 Million und nicht wenige Häuser in Hamburg kosten 1 Million, sind halt schon 120.000 Euro.
Ja,
vielleicht schreckt das viele Leute ab.
Das ist leider so, aber die 12% also reichen ja noch nicht mal aus. Wenn die Grunderwerbsteuer ist schon über 6 nehmen, und den Makler, wenn der auch noch über 6% bekommen hat, dann sind sie schon
so höher,
am Ende eher bei 14%. Genau. Daran hat allerdings, das muss ich jetzt zur Ehrenrettung der Notare mal sagen, da hat der Notar den kleinsten Teil.
1,5%.
Ja, so.
Und trotzdem, ist schnell verdientes Geld. Also ich spreche auch manchmal mit Notaren und die sagen, oh, so einfach ist unser Job auch nicht, wo du denkst, Leute, ihr habt ja allein bei den Immobilien, habt ihr ja von diesen enormen Wertsteigerungen in Hamburg in den vergangenen 10 Jahren um 120%. Das heißt, da ist auch der Anteil des Notars um 120% gestiegen.
Ja, das ist so. Aber er arbeitet dafür wenigstens noch. Wenn ich die Grunderwerbsteuer nehme, dafür hat keiner irgendeinen Handschlag geführt. Ja, gar nichts, null. Da wären aber 6,5%.
Schleswig-Holstein, glaube ich, Hamburg ist ein bisschen weniger.
Genau.
Okay,
genau. Hamburg ist etwas vernünftiger geblieben, Schleswig-Holstein schlägt da schon ganz früh dazu. Also da würde ich jetzt nicht sagen, das liegt einseitig nur an den Notaren.
Aber ich meine, trotzdem tatsächlich um dieses Vertrauen, dass Leute noch mehr Immobilien kaufen, könnte man natürlich an diesen Schrauben drehen. Ne? Also wenn die Grunderwerbsteuer eben nicht 6,5% wäre in Schleswig-Holstein oder anderswo 4-5% und die Maklerquotage, da ändert sich ja einiges. Also sagen wir mal, die Nebenkosten wären nur 5%, dann haben ja viele schon sagen, oh. Ja. Weil wahrscheinlich werden Sie als Bank auch immer zu allen sagen, okay, was sagen Sie? Ja, wir finanzieren euch so ein Haus gern zu 100%, aber die Nebenkosten müsst ihr mindestens selbst tragen?
Nein, wir sagen eigentlich Nebenkosten tragen und 10-20% Eigengeld sollte da sein.
Okay.
So, es gibt natürlich andere Fälle, wo jemand nur zur Kapitalanlage oder zu Vermietungszwecken eine weitere Immobilie kauft und dann sind andere Sicherheiten vorhanden.
Klar.
Dann kann man das auch mal anders machen.
Genau.
Aber eigentlich ist das so. Und ich finde Ihren Gedanken auch insofern richtig, wenn man sagen würde, für die erste Immobilie, die eine Familie erwirbt, gibt es diese Vergünstigung in der Grunderwerbsteuer und wenn es geht, du weißt natürlich ein bisschen Marktwirtschaft dann an den anderen Stellen, auch insgesamt die Erwerbskosten nicht so hoch, das wäre doch vernünftig. Wer sich nachher mehrere Immobilien leisten kann, der muss ja nicht mehr gefördert werden.
Richtig. Aber warum macht die Politik das nicht? Gute Frage.
Ja, aber nicht an mich.
weil das ist natürlich wenig. Und gerade in Hamburg ist es natürlich so, dass am Ende sich dann irgendwie einige wenige die Taschen richtig voll machen. nämlich die, die schon Immobilien haben und weitere Immobilien kaufen und einige sich im Zweifel dann, wir haben gerade das jetzt im Abendblatt mal aus, haben so eine Studie, sich dann eben im Alter die Mieten gar nicht leisten können. Da muss man sich aber vorstellen, da hast du dann eine ganz normale Rente, hast vielleicht noch eine Zusatzrente, eine Pension, aber dann fängst schon an trotzdem knapp zu werden, wenn du dann 2.000, 3.000 Euro Miete zahlen musst für eine mittelgute Lage. Sie sind bei all dem, über das wir sprechen, immer so ruhig und entspannt. Müssen Sie mir sagen, wie machen Sie das? Ich habe Sie, glaube ich, noch nie, wir kennen uns ja auch schon jetzt seit 10 Jahren oder so, ich habe Sie noch nie irgendwie richtig unter Spannung, richtig so, den gibt's nicht, den Harald Vogelsang gibt's nicht, der ausflippt, der rumschreit, der die Kontenance verliert, die Fröhlichkeit verliert, gibt's nicht.
Auf Fröhlichkeit, das passiert schon mal, dass ich nicht mehr fröhlich bin, weil wir wirklich sehr ernste Themen haben, also mal ein Überfall in der Haspa zum Beispiel, wo unser Mitarbeiter zusammengeschossen worden ist oder ähnliche Dinge, dann ist da nichts mehr mit Fröhlichkeit. Nein, ausflippen ist nicht meine Art, das tue ich nicht, ist mir irgendwie so mitgegeben.
War das von Anfang an so oder ist das jetzt auch so nach 13 Jahren, dass man sagt, pass mal auf, ich habe jetzt solche Erfahrungen, ich habe so viele Sachen miterlebt, die Haspa hat so viele Sachen miterlebt, geht schon irgendwie immer alles gut weiter, kein Grund jetzt die Nerven zu verlieren.
Nee, ich glaube, es ist eher naturell. Mein Vater war auch so, er ist auch nie ausgeflippt. Er konnte auch schon mal ein deutliches Wort finden, aber ausgeflippt ist er auch nie und das habe ich irgendwie mitgenommen. Bringt ja auch nichts. Ausflippen bringt ja nichts. Hinterher muss man sich nur bei allen entschuldigen, weil man ausgeflippt ist. Stimmt. Und hat das Thema ja null weitergebracht, um das es eigentlich ging.
Das ist ein guter Punkt. Giovanni Dudrenz hat mal gesagt, es gibt, der gilt ja der Chefredakteur der Zeit immer als auch sehr, sehr netter Typ und er sagt, er weiß es gar nicht, ob es so ist. Aber wenn man rumschreit und wütend wird, lässt man die Leute halt so sehr nah an sich ran und zeigt so sehr auch, wie man sein kann, dass einem das hinterher, mir geht es immer so, wenn ich mal wirklich sauer bin, ist mir das hinterher so unsagbar peinlich, dass ich dann 6 Leute anrufen muss und dann mir denke, mach das nie wieder, weil das ist halt so peinlich.
Ja, also ich finde, Gesprächspartner, wie auch immer, ob das Mitarbeiter sind oder Kollegen oder in der Familie, können ja ruhig mal merken, dass man sich wirklich geärgert hat durch etwas. Aber man sollte dabei nie verletzend werden. Denn dann läuft man Gefahr, dass man sich entschuldigen muss.
Und auch
wenn man vielleicht in der Sache sogar richtig lag. Das hilft ja nicht.
Und auch nicht laut werden wahrscheinlich, ne? Und man wird ja auch, kann ich ja jetzt sagen, man wird ja auch tatsächlich mit dem Alter ruhiger. Also ist ja wirklich so, spätestens wenn der Steuerberater zu einem sagt, überlegen Sie mal, ob Sie das Geld nicht Ihren Kindern schon mal überschreiben, denken Sie an die 10-Jahres-Zyklen. Dann denkst du so, was willst du denn eigentlich? Aber ja. Letzter Punkt noch zum Schluss. Der Haspa-Chef, das war früher immer so, Sie haben von Ihrem Vorgänger gesprochen, von dem man ja gar nicht mehr wusste, ob er Haspa-Chef war oder Handelskammerpräses. Also ich habe ihn eigentlich immer nur in der Handelskammer erlebt und als Haspa-Chef gar nicht mehr. Aber gut, hat er toll gemacht.
Beides toll
gemacht. War immer, ich habe ihn nur ganz kurz erlebt, war immer so gesetzt als Handelskammerpräses. Insbesondere, wenn er sich seinem Rentenalter näherte. Für Sie ist dieses Kapitel abgeschlossen. Sie haben sich aus der Handelskammer zurückgezogen.
Also erstmal hat Herr Dreyer das ja hervorragend gemacht. Mhm. Aber gesetzt war das eigentlich gar nicht. Das sah vielleicht so aus. Er war der erste
Haspa-Chef,
der Präses geworden ist. Das gab es vorher auch nicht. Aber er hat es toll gemacht.
Vielleicht lag es dann an ihm. Dass man dachte, okay, der Haspa-Chef ist... Aber wenn man so guckt, ist es immer ein potenzieller Kandidat für so einen Posten.
Ja, also vielleicht lag es auch daran, dass er der einzige Präses war, seit man zurückdenken kann, der nochmal nach den 2 Amtszeiten wieder ran musste, nämlich als Herr Horcher vorzeitig ausschied. Das hat das wahrscheinlich auch nochmal verstärkt, das Gefühl. Und er hat es ja auch toll gemacht. Nein, für mich ist das kein Thema. Das habe ich auch immer erklärt. Mir ist es immer gerne zugetragen worden, ob ich das nicht machen möchte und dass das doch ganz logisch wäre und so weiter. Ich war immer der Meinung und bin es heute mehr denn je, in der Haspa gibt es so viel zu tun, dass da unter diesen schwierigen Rahmenbedingungen seit der Finanzkrise, kurz nachdem ich ins Amt kam, 2007, ist die Finanzkrise ausgebrochen.
Stimmt, das war kurz danach, genau, ja.
Und sie ist ja noch
in Wirklichkeit
gar nicht wirklich weg gewesen. Nun kam Corona dazu. Wir haben alle Hände voll zu tun. Und ich habe die Kammer immer gerne unterstützt als Vizepräses oder als einer von 3 kleinen Oppositionisten die letzten 3 Jahre. Und jetzt freue ich mich sehr darüber, dass mit Nils Pörk ein super engagierter Mitarbeiter wieder im Präsidium der Kammer engagiert ist. Also die Haspa hat sich ja nicht von der Kammer verabschiedet. Stimmt. Wir sind da unglaublich engagiert, bleiben das auch. Aber der Präses muss querbeet durch die verschiedenen Branchen aus der Wirtschaft gestellt werden. Das ist auch gut so, dass das unter den Branchen immer mal wieder wechselt. Und jetzt haben wir mit Norbert Aust ja auch eine hervorragende Besetzung. Aus diesem ganz wichtigen Bereich, der jetzt gerade so besonders schwer gebeutelt
ist. Passt, konnte man vorher nicht ahnen, aber passt ja, jetzt, ne? Aus dem Tourismusbereich.
Passt jetzt echt super, finde ich.
Was auch interessant, finde ich, ist, wenn man sich anguckt, so Haspa-Chef, Handelskammer Präses, Bürgermeister und so. Wenn wir uns mal so 10, 15 Jahre zurückdenken, das waren ja wie Fürsten, die dann aufeinander trafen. Also es war, ne, da haben alle die Luft angehalten. Auch das ist alles irgendwie bodenständiger geworden in Hamburg, oder? Also ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Verdienst der Handelskammerrebellen war, aber insgesamt kommen wir in so einer, diese Hierarchien, dieses, da gibt's da 3, 4 Leute, die den Ton angeben und irgendwie ist auch alles ein bisschen.
Ja, also die Verdienste würde ich eher Menschen wie Herrn Tschentscher zuschreiben, ja, oder anderen handelnden Personen, die das nämlich genauso handhaben. Und das ist auch sehr gut so. Das ist sehr gut so. Das ist jetzt eine ganze Generation von Menschen, die sagen, was können wir in der Sache bewegen? Und es passt auch zum Zeitgeist.
Man nimmt sich selbst nicht mehr so wichtig, ne, oder? Also das ist für mich selber. Als ich anfing, Chefredakteur des Abendblatts zu werden, dachte ich, boah, Chefredakteur des Abendblatts, jetzt bist du hier einer der wichtigsten Menschen der Stadt oder so. Und ich hatte das Gefühl, bei einigen Anwesenden ausgenommen, bei einigen Gesprächspartnern, dass die es auch so gedacht haben, nicht über mich, sondern über sich. Und ich habe das Gefühl, dieses Verständnis verschwindet mit all dem, was Sie vorhin beschrieben haben, dass es normal ist, dass CEOs kurze Hosen tragen, dass die mit dem Fahrrad fahren, dass man kein eigenes Büro mehr hat, dass man sich eben nicht mehr durchstellen lässt, sondern dass man selbst passiert doch irgendwie was diese klassische Kaufmannschaft, für die muss das ein Rückschlag sein. Aber ich finde, es ist ja eine tolle Entwicklung, dass Hamburg sich da auch liberalisiert.
Ja, das ist eine super Entwicklung, mit der wir uns ja in Wirklichkeit auch alle viel wohler fühlen, genau, muss man sagen. Ich glaube, was dazu beigetragen hat, ist auch die Startup-Szene.
Absolut.
Die das ein bisschen auch vorgemacht hat. Und dann haben wir irgendwie dahin geguckt und gesagt, ja, die machen das eigentlich auch viel besser.
Und ist nett. Ich meine, es ist ja Spaß, wenn man solche Leute, ich will nicht immer Philipp Westermeier zitieren oder Christoph Köppen oder wen auch immer, den man da trifft. Das ist ja auch für Sie als Banker. Da sitzt man auf einmal mit jungen Leuten gegenüber, wo man früher gesagt hätte, pass mal auf, Joker-Konto ist für dich vielleicht interessant. Aber da geht es um 30, 40, 50, 100 Millionen Euro.
Ja. Ja, aber das ist die Zukunft. Und ja, die bewegen was. Das ist wirklich gut. Und wir versuchen ja Sie auch beim Abendblatt und ich für die Haspa auch diesen Geist in die etablierten Unternehmen immer mehr reinzuholen.
Ja.
Was ja viel mehr Sinn macht, als wenn wir nur noch irgendwelche Startups gründen, um da die Zukunft zu gestalten. Wir müssen unsere Unternehmen im Kern erneuern und wandeln und nach vorne bringen und da selber ganz persönlich auch mit gutem Beispiel vorangehen.
Und sowas kann man, letzte Frage, wenn man sowas macht, so lange macht wie Sie, dann heißt es auch, man muss sich tatsächlich auch immer selbst verändern, ne?
Ja.
Glaube ich, das ist der Trick. Wenn, ja, wenn du 2, 3 Jahre so bleibst, wie du bist, dann bist du wahrscheinlich, dann war es das irgendwann, richtig?
Ja, wenn man sich selbst nicht mehr verändern kann, dann müsste man Platz machen.
Genau.
Also das ist ganz essentiell. Und wenn man es aber tut, dann geht man ja auch mit einem ganz sichtbaren Beispiel voran. So, wie Sie vorhin schon gesagt haben, mit dem banalen Beispiel der Bekleidung.
Ja.
Wenn die Leute sagen, Mensch, ausgerechnet im konservativen Hamburg, die konservative Haspa, das ist ja bemerkenswert. In Wirklichkeit ist es ja Philipp Halle.
Ja.
Aber
ich finde es nicht
Philipp Halle. Es sind Signale.
Es sind Signale. Du siehst dann und du siehst dann, auf einmal gehst du in die Deutsche Bank und denkst, da ist es ja immer noch so. Und das kann man jetzt, es gibt einige wahrscheinlich, die das toll finden, so, aber andere sagst du, irgendwie ist irgendwie nicht mehr zeitgemäß, ne? Also genau wie mit dieser Krawattenfrage, für die ja, also ich weiß noch, wie ich in der Anfangsphase gelacht, gescholten, geächtet wurde, weil ich keine Krawatte getragen habe. Und heute ist es ja irgendwie, wer trägt schon noch Krawatten? Das ist wirklich ganz, ganz alte Schule. Nichts gegen Krawatten, wenn jemand das toll findet, ich finde es auch, manchmal sieht es auch schick aus, aber du siehst ja eben halt auch, also ist es so ein bisschen gestern und heute.
Ja, ist es, aber ich finde das ganz toll bei uns zum Beispiel in der Haspa, da emanzipiert sich das auch wieder auf eine gute Weise. Wir haben auch junge Menschen, die Krawatte tragen und die sagen, ich finde, das steht mir besser.
Ja, ist doch
gibt's
super.
Auch. Ja,
gibt's auch.
So, ist doch gut.
Gut. Und Herr Vogelsang, ich danke Ihnen. Ich glaube, es war ein irre langer Podcast. Ich glaube, es war der längste Podcast und der 101. Darf ich das sagen, der 101. Podcast. Sie wären fast der 100. gewesen. Nee, stimmt gar nicht. Ich habe Quatsch erzählt. Es ist der 99. Es ist der 99. Liebe Leute, dieses Podcast ist der 99. Und in einer Woche kommt der 100. Wer ist im 100. Podcast? Zufall. Ein Hamburger Unternehmen, was vor 7 Jahren keiner kannte, Ankerkraut. Die Gründer, sind die bei Ihnen, dürfen Sie nicht sagen. Aber die Gründer von Ankerkraut, die ja jetzt gerade Muss man sich vorstellen, vor 7 Jahren gründen die einen Gewürzhandel und haben jetzt 19% verkauft, wie Sie sagten, für einen 2-stelligen Millionenbetrag. Was ich immer so lustig finde, weil das können ja 10 Millionen sein und auch 99 Millionen, wir warten ab. Also, das war Folge 99, nächste Woche Folge 100. Vielen Dank.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.